Anna?
Mhm.
Ich bin's, dein Ehemann Jan Josef Liefers. Ich wollte dir doch, wir wollten noch über das Thema sprechen.
Ja?
Du weißt schon, wir sind ja sehr, also ich, sehr reich. Und du damit auch.
Ja,
und? Ich wollte mit Jan, dir schon länger...
Jan Josef
Liefers. Jan Josef Liefers, ja. Genau.
Ja, ich weiß, deswegen habe ich dich ja auch...
Wir sind ja sehr reich,
ja.
Also ich...
Ja, und du bist ja erfolgreich.
Du bist ja meine Frau.
Ja, ich bin deine Frau und du bist erfolgreich und ich...
Ich bin sogar im Fernsehen ab und zu.
Ja.
Und das ist immer ganz... das gucken guckt einige, also unsere Nachbarn auch,
ja.
die Krasnitzers.
Ja, die haben auch schon gesagt, dass sie dich da gesehen haben.
Die haben gesagt,
ein bisschen.
Herr Jan-Josef Liefers, wir haben sie letztens im Fernsehen gesehen.
Ja, ja, stimmt, aber Jan, worüber willst du denn mitleben?
Ich wollte mit dir doch über diese... Naja, du kennst ja diese Verantwortung, die mit dem Reichtum kommt.
Ja, die kenne ich gut.
Du bist ja auch meine Frau, also
ja,
du,
ich kenn dir das. Ich
ist
weiß,
es bekannt.
Wie hart das ist, weiß ich für dich, ja, Jan. Ganz
ja.
Jeden Tag
Jan-Josef,
sitzt
bitte.
Du morgens am Bett und weinst, meine Verantwortung, ich habe so viel Verantwortung zu schultern.
Ja.
In dieser kalten Welt.
Das stimmt.
Ja. Dann machst du jeden Morgen ein Theater, führst du im wahrsten Sinne des Wortes ein Theater auf.
Ja, gestern erst wieder, ne?
Ja, gestern erst wieder. 6.50 Uhr, der Wecker klingelt, Jan sitzt an der Bettkante. Meine Verantwortung ist so groß. Oh Herr, gib mir Kraft. Also es hat ja auch ein bisschen was, also es hat ja auch schon ein bisschen was
Wahnhaftes auf. Finde ich echt schön, wie gut du mich triffst, als wärst du selber auch Schauspielerin.
Ja, ich hab's ja auch.
Vielleicht könntest du da auch auf dem Gebiet nochmal, weiß nicht, wenn es so als Ehefrau nicht mehr...
Ich lebe ja auch mit dem großen Charakterdarsteller. Das will ich auch, das kann ich auch so unterschreiben als Ehefrau. Du bist ein Charakterdarsteller, Jan-Josef Liefers. Kann man so sagen.
Danke, Anna Loos.
Ja, bitteschön.
Also danke.
Ja, bitte, gerne.
Das höre ich gerne.
Weiß ich.
So, ich muss dann jetzt wieder, ich muss wieder Skript lernen gehen. Ach nee, ich wollte mit dir über was reden. Und zwar Folgendes. Also, Anna, wie soll ich sagen, wir haben Verantwortung. Mit dem Geld, ein großer römischer Feldherr hat einmal gesagt, mit großer Macht folgt große Verantwortung. Und wenn man viel Geld hat, hat man viel Macht. Und damit, Anna, sind wir beide auch verantwortlich.
Mhm, ja, ich weiß. Sagst du jeden Morgen. Repetitio non placent. Sagte einem ein großer Römer.
Tacuisses philosophum mansei.
Ja, außer dass Philosophos nicht...
Philosophen.
Ja, danke.
Genau, mein Griechisch ist ein paar Jahrzehnte her, aber ist ja auch nicht
Jan,
meine...
Jan, jetzt komm mal zum Punkt. Also, jeden Tag immer dieses Rumgedrückte.
Verantwortung,
ja, Verantwortung.
Und Macht und Geld und pipapo. Du weißt selber, wie oft wir schon auf irgendwelchen, ich will jetzt auch die Veranstalter innen, muss man jetzt fast schon sagen, man muss jetzt ja mit dem Zeitgeist gehen. Ich will gar nichts gegen die Veranstaltungen an sich sagen, aber wo wir zum Teil uns schon gefragt haben, da haben wir uns so angeguckt und haben, glaub, dass beides dasselbe gedacht, Anna.
Mhm.
Was hast du da gedacht?
Hätte ich doch lieber und hätte mit irgendeinem komischen Bauern da,
exakt.
Hätte ich jetzt wenigstens Ziegen zu hüten.
Dann hätte ich jetzt wenigstens 7 Kinder,
ja.
Und würde meinem Mann ein Brot schmieren zum Beispiel. Das stimmt, das habe ich mir
wenn die Kinder mir dieses Backblech klauen,
ja.
Die mich rumschlawenzeln. Ich habe das mal auf TikTok gesehen.
Oder das Mutterkorn knabbern,
ja.
Und dann ist wieder, Fieberbo, aber das wäre mir noch lieber.
Ja, genau.
Mhm. Ja, aber worüber ich mit dir...
Die Verantwortung.
Die Verantwortung. Mhm. Es ist ja auch, man ist ja, man lebt ja nicht im luftleeren Raum, mhm. Anna. Mhm. Los. Mhm. Man ist ja, wir leben in einer Gesellschaft, ja. Und es gibt Privilegierte.
Mhm.
Und es gibt die, die es nicht so gut, vor allem an Weihnachten, aber auch den Rest des Jahres
haben.
Da sind wir durchaus. Ich sag mal, auf der besseren Seite in der Gesellschaft angekommen.
Ja, und stimmt. Wir haben ja eine Sauna im Keller.
Das stimmt. Wir wollten noch eigentlich das Dach ausbauen und da vielleicht noch eine zweite. Aber da reden wir jetzt nicht. Ich wollte mit dir über was anderes reden.
First World Problems, Jan-Josef. First World Problems.
Jan-Josef Liefers, bitte.
Jan-Josef.
Auf jeden Fall, ich wollte auf jeden Fall sagen, wir haben es gut.
Ja, haben wir. Haben wir ziemlich. Ja, wir haben den Ofen, wir haben es warm, nicht wahr? Wir haben... Ich kann stricken, wenn ich will.
Ja.
Ja.
Das wollte ich dir eigentlich nur sagen.
Gut, ja, finde ich. Kann ich unterschreiben.
Ja. Alexa, spiel Eisenbad und Meisendraht.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbad und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Maria durch den Dornwald ging. Kyrie eleison, da hat der Dornwald. Kyrie eleison. So, haben wir das auch mal abgehakt, Herr Eisenbart? Wir kommen direkt raus.
Ja, ja, wunderbar.
Ja, hallo.
Wunderbar, ich fühle mich direkt in eine wollige, warme Höhle eingewickelt. Und habe eine ganze Tasse Tee schon hingeschüttet.
Haben Sie das gesehen auf TikTok, Herr Eisenbart, wenn Sie TikTok das anmachen von Bitpixels oder wie die Firma heißt aus China.
Pixels?
Pixel Swirl, Pixel Swarm oder so heißen die.
Ja, nein.
Eine chinesische, so eine sozialistische,
nee, kenn ich nicht.
Volksgemeinschaft. Jedenfalls, die haben...
Was haben die erfunden?
Da ist so ein Mensch.
Ja.
Der hat gesagt...
Also, vermuten Sie.
Ich vermute, dass es ein Mensch ist. Mit so einem Prinz Eisenherz Cut im Gesicht. Und dann, der hat dann, da kommt dann Unterschrift, ja, ich wusste noch nicht, dass das so durch die Decke gehen würde.
Ja.
Wenn ich Christen EDM machen würde.
Ja.
Also Electronic Dance Music.
Ja.
Und dann macht es bum, 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 bum im Hintergrund, ne? Kommt die Unterschrift und dann schneidet das Bild, also es schneidet nicht, das ist ja so ein Kunstgriff, den die TikTokers machen, sie schneiden nicht wirklich, sondern es kommen plötzlich ganz viele Menschen in den Raum reingerannt.
Shampcut.
Ja, Shampcut, Shampooscut. Und dann kommen ganz viele reingelaufen und die hüpfen alle wie in so einem...
Ja.
Das kann man, dieses weiße Rauschen kann man gerade nicht einordnen. Es ist, Herr Eisenbart hat einen Shampoos geköpft für uns, damit wir auch ein bisschen redselig sind, wie es so ist.
Ja,
Hangover nach Heiligabend.
Erzählen Sie mal weiter.
Also pass auf, diese Person mit Prinz Eisenherz Cut schaut auch ganz, wie soll ich sagen, kennen Sie diese Michelangelo-Figur, wo Maria den toten Jesus hält, diese Pietas?
Pietà.
Genau, richtig. Kennen Sie die?
Nein.
So ungefähr wie der Jesus in dem
In der Pietà.
In der Pietà guckt der Mann. Oder ja. Ich weiß nicht, da ist auch eine Frau. Ich kann es ja nicht sagen. Ja, der Prinz Eisenherz Cut macht es ja heutzutage auch schwer. Man darf ja auch gar nicht mehr fragen.
Ja, und was sagt der dann?
Jedenfalls, nee, er sagt ja nichts. Es ist ja bloß Untertitel und sagt, ich habe hier das Lied gemacht. Und dann kommt Maria durch den Dornwald ging. Kyrie eleison. Und alle hüpfen so. Echt? Aber sie schauen auch alle wie auf der Pietà. So ganz leidvoll.
Echt?
Ja. Habe ich jetzt als Weihnachtsgruß bekommen?
Ist es aus dem trostreichen Rosenkranz oder aus dem tränenreichen?
Es sah sehr tränenreich aus, wenn Sie mich fragen. Die haben auch so gehüpft. Die war wie in so einer Aerobic-Session.
Ja.
Aerobic, als ob sie aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen einen Dornenkranz tragen würden.
Meint sie wie bei The Substance?
Genau wie bei The Substance.
Ja, wollen wir mal anstoßen
ja,
jetzt.
Ja, Herr Eisenbart.
Unser Thema ist heute Luxus.
Ja, Luxus. Und, Sie haben einen Shampoos mitgebracht, Herr
Eisenbart. Sie haben Shampoos mitgebracht.
Ah, schmeckt vorzüglich, Herr Eisenbart.
Ich spüre direkt, wie der Luxus in mich hineinfließt.
Ja.
Und dann da ist.
So, Sie haben es ja gesagt.
Herzlich willkommen zu Eisenbahn Meisendraht. Mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbahn. Neben mir sitzt Dr. Magdalena Meisendraht.
Aber hat vor langer Zeit und jetzt aber rehabilitiert ist als Vater, als
und
Doktor
heute
Vater.
Ich war, also haben wenn man Sie einmal im die Möglichkeit, einen
Doktor
Texte hier zu hat, hören auf Radio Vater, Z.
Egal, ob man Kind
hat. Und wir fangen direkt rein.
Ja.
Mit einem Text.
Ja.
Darf ich mir was wünschen?
Natürlich. Heute ist Weihnachten vorbei.
Dann wünsche ich mir was von Christian Knieps, der erklärt immer so gut, worum es geht. Bitte schön, sein Text heißt Luxus.
Wie raumgreifend kann Luxus sein, wenn man nur begrenzte Mittel zur Verfügung hat, seine Familie ernährt, vielleicht einmal im Jahr in Urlaub fährt, seine Rechnungen bezahlt, pünktlich, wenn man versucht, den gesellschaftlichen Regeln zu folgen, sauber zu bleiben, dann ist Luxus anders definiert als für diejenigen, die Luxus täglich haben, die ein Luxusleben führen, die den Luxus nicht mehr als Luxus empfinden, sondern als Normalität. Ist dann noch Luxus Luxus? Wie hoch ist die Fallhöhe?
Ja, schön. Sind wir schon mittendrin im Thema, würde ich sagen.
Ja.
Die Fallhöhe.
Ja, was ist mit der Fallhöhe?
Ja, also heißt mal, wir müssen das mal, wie sagt man bei Deutschlandfunkkultur, sagt man immer.
Ja.
Wir müssen das aufdröseln, Herr Eisenbahn.
Ja.
Aufdröseln müssen wir das Thema. Was gibt's denn da zu dröseln bei Luxus? Was fällt Ihnen da so ein? Es ist sehr laut.
Entschuldigung, jetzt.
Ja gut, also ich kann auch reden erstmal. Also was ist Luxus überhaupt? Das ist ja erstmal die Frage. Wir haben ja immer erstmal unsere lustige kleine Rubrik. Frau Meisendraht
etymologisch.
Etymologisch ist diesmal sehr einfach tatsächlich.
Ja.
Aber
kommt aus dem Altägyptischen, aus Luxor, nehme ich an.
Ja.
Und da wurde immer ordentlich gegessen.
Nein. Also Luxus kommt von Lucus, vom lateinischen Lucus, nicht wahr? Lucus, das ist auch ein lustiges Wort und das heißt so viel wie Fruchtbarkeit, so Schlemmerei, ich weiß, also die Fülle könnte man sagen, nicht wahr?
Ja, deswegen, Luculus.
Ja, das gibt's auch.
Da ein.
Das Luculus. Ist was anderes, ja, Luculus, was ist das?
Gaumenschmaus.
Ja, nicht nur Gaumenschmaus, heißen wir. Da müssen wir jetzt schon faktisch bleiben und korrekt, nicht wahr?
Ja.
Was ist Luculus?
Luculus ist, wenn man, sagen wir mal, das einmal alles isst, wie bei den, Sie wissen, bei Gargantua und Pantagruel zum Beispiel.
Da sind wir natürlich schon mitten im Thema.
Ja.
Ja, wie ist es bei Pantagora und bei den mit den
da großen Buchstaben? Da sind die Buchstaben genau gleich nein, groß wie Eisenbahn, in Deutschland.
Erzählen Sie doch jetzt mal. Ich wollte überhaupt nicht. Wissen Sie, man muss auch diesen Weihnachten. Kennen Sie diesen weihnachtlichen Frieden? Es gibt dieses.
Weinerlich?
Nein, weihnachtlichen Frieden. Wenn Sie zur Familie fahren, ich weiß nicht, wie es bei Ihrer Familie ist, aber wenn ich zu meiner Familie fahre, wenn dann so Streitigkeiten wie zum Beispiel Punktgrößen von Schrift aufkommen, ja, also ja, heikle Themen in der Gesellschaft, dann legt sich dann plötzlich, sagen alle, ja, jetzt machen wir.
Jetzt machen wir 14.
Jetzt machen wir erstmal. Nein. Jetzt machen wir erstmal einen Schritt zurück,
ja,
und reden erstmal darüber, wie es uns denn so geht.
Ja.
Und dann hat man das gleich entschärft, nicht wahr? Die Diskussion über die Punktgrößen von, ja, Riesenschrift.
Ja.
Natürlich, logisch ist natürlich, wenn Riesen lesen, wenn Riesen schreiben, dann ist natürlich die Schriftart entsprechend groß. Sie könnten ja sonst gar nicht aufschreiben.
Aber die so haben das
natürlich
nicht,
bei,
sie haben das nicht geschrieben, sondern die Riesen, die kommen im Buch vor.
Richtig.
Das sind nicht
aber
die Autoren.
Aber die müssen ja auch das abnehmen und die kriegen das ja vorgelegt.
Nein, die gab es ja so in der Hinsicht gar nicht. Die haben jetzt keine Postadresse oder so.
Achso, wollen Sie also sagen, dass es diese Riesen gar nicht gibt, Herr Eisenbart?
Ja, die sind nur in der Fantasie.
Nein, die sind in diesem Buch drin. Oder etwa nicht.
Ja.
Ja, also.
Aber das ist doch keine zustellungsfähige Adresse. Sie können ja nicht sagen, ja bitte, hier, meine Adresse ist hier und dann die Bibliotheksnummer
also,
oder
geschrieben?
So.
Rabelais. Rabelais. Nicht wahr? Ein hoch angesehener Mann, oder?
Ja,
würden
ja,
Sie doch auch so
doch,
sagen. Hat
doch
sich verdient gemacht in seinem Leben, hat Geschichten aufgeschrieben, hat
sogar studiert.
Man könnte sogar sagen, einer der wichtigsten literarischen Figuren,
ja,
der Vormoderne,
ja,
könnte man so sagen.
Ja, kann man.
Ich glaube, da werden wir.
Ich sag das.
Hat Weg bereitet, könnte man sagen. Ja, und diesem Menschen wollen Sie jetzt absprechen, dass er sinnvolle Dinge
aber,
in dieses
nein,
Buch reingeschrieben hat.
Aber die Buchstaben sind doch so groß, wie der Rabelais die gemacht hat. Und nicht wie die Riesen essen nur so viel. Die haben so Appetit.
Das stimmt, da haben Sie recht, die Riesen essen viel, die haben viel Appetit. Da können wir uns, glaube ich, mal drauf einigen. Da haben wir schon mal eine Faktenbasis.
Ja.
Aber wenn diese Riesen lesen würden...
Ja. Ja, dann müssten sie große Buchstaben
richtig
haben.
Richtig, sehen Sie, das sind wir uns doch. Wir sind doch gar nicht
oder,
so weit voneinander.
Oder eine große Lupe, Frau Meisendraht. Wie wäre es denn damit?
Das
eine große Lupe. Die so groß
wie groß sind diese Riesen denn?
Naja, gigantisch.
Ja, eben.
Und dann brauchen sie so ein Brennglas ungefähr so groß wie
die
Kuppel vom Nürnberger.
Wann hat Rabelais nochmal geschrieben? Circa? Grob?
Jahrhundert? 18. Jahrhundert.
18. Jahrhundert.
Ungefähr.
Sagen wir mal 18. Jahrhundert.
Ja.
Wissen Sie, haben Sie, sagen wir mal, einen blassen Schimmer einer Ahnung, wie weit die Optikerzunft damals war, Herr Eisenbart?
Ja, da waren die ersten Monokel quasi ordentlich.
Es gab auch schon, nicht wahr, Galileo Galilei, der hatte auch sich ein Fernglas, nicht wahr, aus alten Bierflaschen zusammen gebastelt, nicht wahr? Ich spreche ihn gar nicht ab, bin ich bei Ihnen. Aber eine Lupe von solchen Ausmaßen,
nee, damit kolossale Riesen
dieses Buch lesen könnten. Ja, natürlich, Sie haben es doch gerade, jetzt rollen Sie doch nicht die Diskussion schon wieder zurück. Wir hatten uns doch gerade darauf geeinigt, dass dieser Rabelais ein hochangesehener Mann mit Bildung,
das stimmt.
Ja, also dann.
Der hat sogar studiert.
Genau, richtig. Der hat wirklich eine Ahnung gehabt.
Ja.
Ja, sehen Sie. Da brauchen Sie doch jetzt nicht diesem armen Mann noch aufs Grab pinkeln.
Na, das will ich ja gar nicht.
Ja, also, dann sind wir doch ans eine Meinung. Die Buchstaben waren groß, selbstverständlich waren die Buchstaben groß von Pantagruel und Rhabarber.
Die waren so groß wie ungefähr ein Fingernagel. Minimal
wie
größer.
Ein Fingernagel eines Riesen, richtig.
Vielleicht Punktgröße 20.
So kommt drauf an. Meinen Sie Pixel oder meinen Sie Quadraten?
Nein, der Ding, Punkte.
Riesenpunkte.
Pixels.
Ja, genau. So, hören wir doch. Sehen Sie, es geht doch. Man muss sich doch
worum
bloß zuhören.
Worum geht's heute eigentlich?
Man muss sich doch bloß zuhören, dann kommt man doch auf einen grünen Zweig.
Ja.
Es geht um Luxus, Herr Eisenbart.
Ja.
Es geht um die Frage, Was ist Übermaß? Ja. Um die Frage geht's.
Ja.
Es geht um die Frage, was ist überhaupt Luxus?
Ja.
Wir hatten jetzt gerade, Sie haben ja gerade von, Sie haben ja gerade Lucinus Lucullus hier hineingebracht.
Ja.
Diesen römischen Senator, der bekannt war für Genuss. Ja. Da sind wir ja schon mittendran. Weil er so reich war und Gastmahle gegeben hat.
Ja.
Daher kommt Lucullus. Aber
vielleicht sogar Gastmähler.
Soweit ich weiß, ich habe es jetzt gerade nicht nachgeguckt, ich kann es gerne nochmal nachgucken. Soweit ich weiß, wenn man lukullische
Genüsse
beschreibt, dann beschreibt man ganz speziell Nachtische und Süßigkeiten.
Aha.
Habe ich das zumindest gelernt. Vielleicht bin ich auch falsch, weil Lili auch ganz falsch, Herr Eisenbart, und Sie können gerne Asche über mein Haupt.
Ne, sind Sie nicht so streng zu sich selber.
Ja. Hören wir noch einen Text?
Ja. Und zwar von David Helgin.
David Helgin.
Luxus.
Luxus.
Der Luxus steigt, die Werte sinken, die Ungerechtigkeit schreit. Die Welt ist am Stinken.
Ja, Herr Tergin hat einen, sagen wir mal, kritischen Blick auf den Luxus.
Ja, man kann sogar fast sagen, dass ein bisschen Gesellschaftskritik eventuell durchzuhören ist.
Ja.
Aber nur für den Zuhörerin, die gut aufgepasst hat.
Also, Herr Eisenbart, gucken wir uns doch mal den Luxus an.
Ja.
Damit wir erstmal irgendwie ein bisschen zum Thema kommen.
Ja.
Also, Luxus, was ist das für Sie? Was bedeutet das?
Ja, das heißt, wenn man sich was gönnen kann, was die meisten nicht haben.
Also,
oder was man sonst nicht haben kann.
Da, Sie sind nicht falsch, würde ich mal sagen. Sie
Danke.
Sind nicht falsch.
Danke.
Also ich möchte mal den Duden zitieren.
Ja.
Luxus ist kostspieliger, verschwenderischer, den normalen Rahmen in Klammern der Lebenshaltung oder Ähnliches übersteigender, nicht notwendiger, nur zum Vergnügen betriebener Aufwand.
Ja.
Also jetzt haben wir so einen langen Satz hier und eigentlich ist Luxus Aufwand. Das ist interessant erstmal festzuhalten. Pracht. Entschuldigung, ich war zu lange in Österreich. Verschwenderische Fülle. Da sind Sie sehr nah dran. Da muss ich Ihnen mal recht geben.
Der schreibt für die Süddeutsche Zeitung, ne? Heribert Prachtl.
Heribert Prachtl.
Ja.
Ja.
Genau. Also ein Aufwand.
Auf Wikipedia, wenn wir gucken, das mögen Sie immer nicht so gerne, aber wenn wir jetzt hier mit Duden angefangen haben, können wir auch mit Wikipedia aufhören. Luxus, lateinisch Lucus, üppiger Fruchtbarkeit, überflüssiger Aufwand, Schlemmerei, bezeichnende Verhaltensmuster, Aufwand, jetzt sind wir schon wieder bei Aufwand, oder Vermögenswerte, welche weit über den durchschnittlichen Lebensstandard einer Gesellschaft hinausgehen.
Ja.
Luxus fasst Phänomene zusammen, die weit über die Bezugsgruppe hinweg als erstrebenswert gelten. Also, passen Sie auf, wir denken mal ein bisschen mit beim Lesen. Also, es geht hier um irgendein Standard wird überschritten.
Ja.
Das haben wir jetzt, haben beide Definitionen gemein, nicht wahr? Mhm. Also, es gibt einen Lebensstandard oder einen Rahmen, wie das Duden sagt, der wird überschritten. Und bei Wikipedia geht es hier noch, dass es um eine Bezugsgruppe natürlich geht, weil was ist der Rahmen, nicht wahr, Herr Eisenbart? Wenn Sie Diogenes sind und im Fass leben, nicht wahr, dann ist Ihr Rahmen ein ganz anderer, als wenn Sie, sagen wir mal, Harald Glöckler sind.
Ja.
Nicht wahr?
Der jeden Tag im Grill Royal isst.
Sich das Gesicht anbräunen lässt.
Ja.
Ja. So, jedenfalls, also es braucht einen Bezugsrahmen, es braucht eine Bezugsgruppe, auf die Sie sich beziehen, wenn Sie etwas übersteigen wollen, nicht wahr?
Genau. Das ist das, was Sie vorhin gesagt haben mit der Fallhöhe.
Ja, Fallhöhe, da ist die Fallhöhe, richtig, Herr Eisenbart, gut beobachtet. Aber nur die Bezugsgruppe kann sich Luxusgüter leisten, da Produkte und Dienstleistungen von höchster Produkt- und Dienstleistungsqualität einen in Deutschland etwa 3,7 hohen Tauschwert besitzen.
Was?
Entschuldigung.
Was in Deutschland? Gut.
Nee, die Bezugsgruppe kann sich Luxusgüter leisten, da Produkte und Dienstleistungen von höchster Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität einen hohen Tauschwert besitzen. Herr Eisenbart, jetzt haben wir die Bezugsgruppe, ist ein wichtiger Faktor.
Ja.
Und jetzt müssen wir auch noch darüber reden, es muss quasi innerhalb dieser Gruppe nur möglich sein, sich diese Luxusgüter zu leisten.
Ja.
Und ich möchte Sie mit auf eine spannende Reise nehmen und darüber nachdenken, weil das ist gar nicht so simpel, wie man erstmal denkt, wenn man das Wort Luxus hört. Nicht wahr? Wir haben alle Gedanken im Kopf, wenn wir den Begriff Luxus hören. Nicht wahr? Wir hören was weiß ich, eine
goldene Uhr.
Goldene Uhr, nicht wahr?
Oder zum Beispiel goldene Autos.
Goldene Autos, goldene Toiletten.
Bank.
Ja.
Konten.
Genau, genau.
Oder zum Beispiel so ein, kennen Sie diesen, wo man draufsteigt und dann sich nach vorne lehnt und dann fährt er los?
Ja. Ein Wakeboard, ein
Segway.
Segway.
Goldene Segway.
Goldene Segway.
Oder zum Beispiel ein Boot.
Ein Boot.
Aus Gold.
Aus Gold.
Ein Haus am Comer See.
Ja.
Aus Gold.
Ja, sehr gut.
Ein Steg aus Gold. Oder zum Beispiel eine Uhr aus Gold. Eine goldene Uhr. Eine, oder eine zweite, noch eine zweite Uhr.
So, und jetzt kommen Sie ja.
Oder, ja. Oder zum einen Pferd.
Und es gibt ja...
Aus Gold.
Dieser ganze Luxus,
ja.
Die Frage, was ist Luxus, definiert sich ausschließlich eigentlich, wenn wir da genauer hingucken,
ja.
Durch Ausschluss.
Ja? Ja.
Also es geht immer ex negativo, wie wir GeisteswissenschaftlerInnen sagen.
Ja.
Also aus dem Nicht heraus wird definiert. Nicht wahr? Wenn sich jede Person eine, sagen wir mal, goldene Uhr leistet,
ja.
Dann ist es kein Luxus mehr.
Stimmt.
Weil dann haben alle das. Denken Sie über irgendeinen beliebigen Luxusgegenstand nach. Ist ja. Es mir völlig egal, welchen. Sie brauchen ihn gar nicht hier
goldene
sagen.
Goldene Uhr.
Sie brauchen ihn gar nicht sagen. Es
eine
ist mir
Uhr.
Völlig
eine,
scheißegal, eine, was eine Sie Armband jetzt gerade Uhr. Sagen.
Von der Marke Rolex.
Ja.
Es gibt auch andere Uhren. Es gibt ja zum Beispiel...
Denken Sie sich diesen Gegenstand von, leise, von ohne Lami. Ihn auszusprechen.
Eine Und Uhr. Ich denke mir eine schöne Uhr aus.
Und jetzt stellen Sie sich vor, jede Person auf der Welt hätte diese Uhr im Besitz.
Ja, das ist ja gar nicht schön.
Ja, das schon ist es kein Luxusgut.
Na, dann will ich eine zweite Uhr, Frau Meisendraht. So viel Luxus muss sein.
Aber da müssen wir erstmal innehalten, nicht wahr, ja. Uns an die Hände fassen und überlegen. Es geht nicht nur um den Nennwert dieses Gegenstandes. Wenn jetzt... wenn irgendwie 80% der Menschen, sie müssen doch nicht mal alle sein, wenn irgendwie 70% der Menschen ein Auto besitzen,
ja.
Dann ist ein Auto kein Luxusgut mehr. Dann ist es ein, weiß nicht, dann wird das angenommen, dass das irgendwie zum Normalrahmen gehört.
Ja, dann
gehört.
Wird es schon, gibt's direkt eine Gruppe, die sagt, das muss als Menschenrecht
genau.
Irgendwie
ja,
festgelegt
ja. Parkplätze
sein. Jeder muss ein Auto haben.
Oder auch Parkplätze.
Dürfen.
Ja,
genau. Sollen.
Ja. Genau.
Oder also eine Uhr, ein Menschenrecht auf eine goldene Uhr, Frau Meisendraht, wie wäre das denn?
Das wäre eigentlich, da wüssten wir zumindest endlich mal, in welcher Zeit wir leben.
Das können wir in der zweiten Stunde mal formulieren,
ja.
Eine Petition,
ja, ja.
Frau Meisendraht.
Genau, genau, genau.
Schmeckt Ihnen, haben Sie noch?
Ja, ich bin schon ausgesoffen.
Ja, dann müssen Sie nochmal kommen.
Ja. Also, das
und was ist dann, was
ja,
ist die jetzt Lösung
wir,
jetzt?
Na, gibt noch keine Lösung. Ich möchte auf einen Punkt hinsteuern, aber es dauert ein bisschen, es tut mir leid. Also jetzt haben wir diese Uhr.
Ja.
Für alle?
Ja.
Aber dann ist es kein Luxus mehr.
Ja.
Luxus definiert sich immer in Abgrenzung zu dem anderen.
Ja.
Und jetzt können Sie sich eigentlich schon aus Ihrem Wissensfundus bedienen und mir erklären, wann überhaupt diese Luxusdebatte so richtig aufgekommen ist.
Nach der Französischen Revolution.
Ja, gar nicht so schlecht. Nicht wahr? Aufklärung ist das Stichwort.
Aufklärung.
Ein Bürgertum bildet sich heraus und parallel wird in der Aufklärungsphilosophie so eine Gleichheit der Menschen,
ja.
Nicht wahr? Postuliert.
Ja.
Nicht wahr? Wir sind alle gleich. Nun, manche haben eben diese goldene Uhr und manche nicht.
Ja, warum
und das
eigentlich?
Ist dann plötzlich ein gesellschaftlicher Skandal,
ja.
Nicht wahr? Diese Luxusgüter zur Schau zu tragen, weil wir ja eigentlich alle gleich sind. Und Luxus passt in eine Welt nicht hinein, in der alle gleich sind. Denn was haben wir denn, wenn alle die goldene Uhr tragen, die sie sich gerade...
Ja, Sozialismus haben wir dann. Das ist, soweit kommt es noch, dass sich jeder einfach dann füllt man am Bürgeramt füllt man ein Formular aus, dann bekommt man zwei Tage später, bekommt man vielleicht noch so einen Katalog, dann kann man aus 5 verschiedenen goldenen Uhren auswählen und dann bekommt man die gestellt
von ja.
Der Stütze.
Ja. Ja.
Das ist also...
Genau, also da kreist diese Frage drum und gerade in Zeiten der Aufklärung war das sehr virulent, dass man quasi in gewissen gebildeten Kreisen...
Ja.
Eigentlich Luxus etwas Verpöntes war, weil es nur zeigt, dass man sich abheben will von den MitbürgerInnen, nicht wahr? Damals hat man noch nicht so viel gegendert,
ja.
Auch im Französischen nicht.
Aber deswegen ist es heute ja noch so ein Thema.
Ja, das ist richtig.
Wenn Savsan Chebli zum Beispiel
ja.
mit der goldenen Uhr
ja.
auf Instagram ist,
ja.
Dann schreiben direkt welche drunter, aha, sie haben eine Uhr. Sie sind ja überhaupt keine Politikerin.
Ja, genau, genau.
Da sehen Sie, Sie sind ja gar nicht bei der SPD.
Und dann kommen wir sofort und jetzt transferieren wir das, wenn wir das in den, sagen wir mal, kontemporären politischen Bezug setzen, nicht wahr? Dann ist ja immer, zum einen gibt es die Gruppe, die sagen, wir wollen uns Luxus leisten.
Ja.
Und alle, die das doof finden, dass wir uns Luxus leisten, die sind?
Die sind nicht bei Manufaktum.
Die sind neidisch, dann kommt immer neidisch. Diese Neid, dann wird dann immer Neiddebatte gerufen. Wissen Sie, es ist manchmal, Sie kommen in einen Raum von gut angezogenen, teuer bekleideten, gewandeten Männern hinein und sagen, warum müssen wir denn eigentlich SUV fahren? Und dann sagt das, es ist jetzt eine Neiddebatte.
Ja.
Und dann sollen sie vielleicht ruhig sein.
Das ist wie mit dem Oliver Pocher, wo sie den aus dem Stadion geworfen haben.
Ja.
Und dann hat er zu dem Sicherheitsmann gesagt, wie viel verdienst du, das piss ich.
Das war doch die Oliver Pocher, das war doch der andere.
Das war der Oliver Pocher.
Ja, okay, na gut.
So eine primitive, also ich sage jetzt nicht was.
Aber merken Sie, es wird ihnen quasi pissig. Neid unterstellt, weil sie sich diesen Luxus...
Nee, der schmeißt ihn raus, weil er neidisch auf den Pocher ist.
Ja.
Weil der Pocher so Luxus ist. Der kann sich nämlich die Uhr leisten, die Golduhr.
Ja.
Und dann ist immer gleich Neid ein Thema.
Ja, haben Sie noch mal einen Sekt für mich?
Ja, wir hören Sekt von Brugger.
Ja,
Oh.
Ein kurzer selbst gebastelter Sound auch dabei. Finde ich gut.
Ich freue mich, dass Andreas Brugger noch mal dabei ist. Der hat nämlich schon gesagt, das ist... er überlegt sich das nochmal. Der war nämlich bei unserer Live-Sendung da.
Ja.
Ist aber vor Ende der Sendung schon gegangen.
Ich wollte
ihm eigentlich noch.
War ihm zu sozialkritisch.
Vielleicht war es auch zu warm in der Kulturoasis. Es war ein sehr schöner Abend
mit ihm. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ich habe vorhin nochmal.
Ja.
Andreas Brugger, bitteschön.
Oh, Luxus, wegen dir verliere ich meine bisherige kulturelle Zugehörigkeit, um weiter am gesellschaftlichen Kulturkrampf teilnehmen zu können. Ja, 10 Jahre Arbeit und nur so auf 3 Minuten Lesen komprimiert. Also ein Verdichten der Zeit und auch der Kosten und alles nur für meine eigene eingebildete Arroganz. Um neu unsichtbar als Tourist auf diesem Planeten zu leben. Und tschüss.
E-Gitarre ist auch was man sich leisten können
Stimmt,
muss.
Das ist ein gutes Thema, Eisenbart. Ich muss Ihnen meine verfahrene Situation kurz schildern. Es hat was mit Luxus zu tun.
Ja.
Im Herbst sind ja immer Flohmärkte.
Ja.
Ne, das wissen Sie.
Ja.
Und da geht man ja
Hinterhof-Flohmärkte
auch.
Hinterhof-Flohmärkte.
Ja. Und auch in Bezug auf Luxus ein interessantes Biotop, nicht wahr? Weil Sie beim Flohmarkt...
Ja.
Kaufen Sie ja die Luxusgegenstände von gestern, die schon aus der Mode sind.
Ja.
Das heißt, es sind unter Umständen Gegenstände dabei, die man in den 50er Jahren oder in den 60er Jahren sagen würde, ja, das war jetzt ein Luxus, ich weiß nicht, sagen wir mal ein Brotröstgerät,
ja.
Was damals vielleicht neu war. Kaufen Sie da jetzt für 5 Euro, komm, lassen Sie es 3 sein, nehmen Sie es mit.
Ja? Das hat früher 60 Pfennig gekostet.
Ja.
Und es war viel Geld.
Es war mehr Geld, als jetzt 60 Pfennig sind.
Ja.
So. Und ich, naive kleine Magdalena.
Ja.
Stolziere hier durch die Südstadt, nicht wahr? Hinterhof, Flohmarkt, Sie kennen es, die ganze. Es werden mehr Muffins verkauft als, sagen wir, Kleidungsstücke. Wollte einfach gucken. Das war mein einziges Ansinnen, war, anderen in die Wohnung reinzugucken.
Ja.
Und in den Garten, wo auch immer. Was ja mein gutes Recht ist. Sie haben ja ihre Garten und Tore. Oder
sogar in den Hinterhof.
Ja, in den Hinterhof, ja. Steht da eine elektrische Gitarre herum?
Ja.
Ich denke mir nichts dabei.
Ich glaube, so könnte man ihre Biografie nennen. Ich denke mir nichts dabei. Magdalena Meisendraht. Ich denke mir nichts dabei.
Steht da eine Gitarre herum? Ich war ein...
Ja.
Sagen wir mal...
Eine Wurlitzer. Oder sogar ein Humbucker.
Nee.
Oder eine Les Paul Humphries.
Wissen Sie, es waren tatsächlich ausschließlich Single-Coil-Tonabnehmer daran.
Ja.
Um das jetzt mal fachlich einzuordnen. Es war eine Esquire by Fender, nicht wahr? Ja. Wir kennen die, nicht wahr, wenn die knappen.
Ja.
Die Knappen von Fender, wenn die Gitarren bauen, dann geht's aber...
Ja.
Ich frag nichts ahnend, was wollen Sie dafür?
Ich denke mir nichts dabei.
Nun, der feine Herr mit dem schütteren Haar wollte 50 Euro für diese Gitarre.
Ja.
Kein unfairer Preis, aber jetzt auch, sagen wir mal...
Kein Schnapper.
Nicht, wo man jetzt vom Tisch auf den Boden springt und sagt, hello.
Ja.
Ich sage, ich überlege mir es nochmal.
Ja.
Und dieses Simulacrum, dieser Geist dieser Gitarre, die ich nicht besessen habe, Luxus.
Ja.
Ich brauche diese Gitarre nicht. Ich habe schon 5 zu Hause. Ich spiele ja in einer sehr erfolgreichen Black-Metal-Band.
So.
Die Dying Last Hopes of a Vicious of Annihilation.
Ja, sie haben letztens auch wieder unter einer Brücke gespielt. Ich weiß schon. Sie haben mich eingeladen. Aber ich hatte leider keine Lust, keine Zeit. Ich war krank im Bett. Ich war sehr krank. Ich habe
mich dann so dazu bewegt, einen Zettel zu schreiben.
Ja.
Bitte, werter Herr, ich würde diese Gitarre gerne...
Bitte gib.
...kaufen, was letzte Preis. Rufen Sie mich an. Und kam er in den Hof und können die Gitarre abholen. 70 Euro.
Ja.
Er hat also gemerkt...
Aha.
Nicht wahr? Angebot, Nachfrage.
Angebot, Nachfrage.
Ich also hin, blätter die 70 Euro auf den Tisch und sag mir, jetzt mache ich eine richtig gute Gitarre aus diesem... Aus dieser knappen Gitarre mache ich die gute Gitarre.
Die knappen Gitarre.
Und dann fangen sie an, sich zu informieren, wie können sie eine Gitarre
aufbrezeln.
Luxuriös gestalten, nicht wahr? Ja. Was sind Features, was sind kleine...
Also nochmal Klanglöcher reinbohren
zum Beispiel, was sind kleine Elemente, die sie basteln können, damit ihre Gitarre nicht heraussticht aus dem normalen Rahmen.
Ja, oder ein Raspberry Pi kann man noch mit dran kleben. Mhm. Kann man zum Beispiel die Gitarre ins Internet hochladen.
Und am Schluss, was habe ich gemacht? Ich habe mir Bauteile bestellt, nicht wahr? Es gibt dann ja auch so Foren, wo sich Menschen austauschen, wenn man eine Gitarre umbaut, nicht wahr?
Also den Hals abgemacht.
Fangen Sie mal damit an, dann werden Sie schon sehen. Auf jeden Fall, meine Gitarre kann jetzt faxen.
Ja.
Und ich habe mehr Geld ausgegeben für diese Bauteile als für die Gitarre. Und jetzt,
sehr gut.
Das ist ja das Schiff des Ödipus, oder wie es heißt? Schiff des...
Das Euridikes. Des Agamemnon.
Wie viel getan sind es überhaupt noch, wenn sie genug neue Tonabnehmer einbauen? Deswegen brauchen sie mir jetzt gar nichts erzählen.
Und den Korpus und den Hals.
Und da habe ich gelesen, da gibt es Leute, die kaufen diese Gitarren für 50 Euro, so wie ich, oder vielleicht für 70.
Ja.
Machen dann hier oben das Squire ab.
Ja, mit dem Sandpapier.
Mit Sandpapier.
Mit 80er Körnung.
Machen dann hier...
oder sogar 120er.
Machen dann Stahlwolle, damit es schön wirklich gut aussieht. Und dann schreiben die da Fender hin.
Echt?
Und verkaufen das für 1000. Und machen noch den Lack. Wissen Sie, den radieren die so ab an den Seiten, da wo am meisten geschubbert wird.
Ja.
Und dann sagen die, das ist ja, weiß nicht, hat Phil Collins gespielt, die Gitarre zum Beispiel.
Hat Phil Collins zu Hause geübt drauf.
Und dann kriegen
bei
die
der
Geld
Tour
dafür.
von 1982.
Und das auch Luxus, oder?
Selling England by the Pound.
Ja, genau. Zu der Zeit, als noch Phil Collins dabei
genau.
war. Genau. Genau. Da habe ich schon richtig. Und dann machen die jetzt, und jetzt kommen wir wieder in diese, jetzt, damit wir ein bisschen Deutschlandfunk kulturartig werden.
Ja, bitte.
Sie nehmen quasi den Lack, den schönen, nicht wahr, den strahlenden Lack, nehmen sie ab, nur teilweise, erhalten dann ein Produkt, was abgeschliffen ist, was nicht wahr, was benutzt aussieht, was heruntergekommen aussieht.
Ja.
Und dadurch gewinnt es an Wert, weil wir uns im Rahmen des Luxus befinden, Herr Eisenbart.
Ja.
Und da gelten ganz andere Regeln. Da kann es sein, wenn Kurt Cobain zum Beispiel diese Gitarre gespielt hat, dass die mehr wert ist dadurch, dass sie kaputt aussieht. Ja? Eine kaputte Gitarre von Bert Cobain ist vielleicht mehr wert als eine frisch nagelneu von Hand gedrippelte Gitarre, die sie im Gitarrenladen finden.
Ja? Ja, unglaublich.
Und das ist Luxus auch, nicht wahr? Ja. Also es geht nicht nur darum, den Nennwert möglichst hoch zu haben. Es geht darum, Verfügbarkeit.
Und Geld zu haben.
Geld zu haben.
Darum geht's.
Und Einzelstücke.
Ja.
Und im weiteren Verlauf der Sendung werde ich nochmal mehr darauf eingehen, Herr Eisenbart.
Ja, bitte.
Aber jetzt können wir erstmal einen Text hören.
Ja.
Gut, hat es Ihnen jetzt,
eine schöne Anekdote.
Hat es mit der Gitarre?
Vielleicht kann ich später auch noch meine
und
Geschichte
kurze letzte Schlusspointe noch.
Ja.
Ich war dann auf einem dieser Foren und da hat jemand ein Bild gepostet, eine Gitarre, die so diesen Abriebeeffekt hat.
Ja.
Und ein Foto von einem, man sagt, der Hals der Gitarre. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Fachwort kennen.
Nein.
Und er schrieb dann, könnt ihr euch das vorstellen, liebe Gitarrenfreunde?
Und alle so, nein.
Ich habe diese diese Kurt Cobain Signature ramponiert Gitarre gekauft bei Fender, habe ich bestellt, habe ich 30.000 Euro für gezahlt.
Ja.
Und jetzt hat die hier
schön
schon
blöd.
Jetzt hat die hier schon so einen Kratzer.
Nee.
Gitarre sieht aus wie Arsch.
Unglaublich.
Aber diese Person beschwert sich über diesen einen Kratzer, der da hätte nicht sein können. Alle anderen Kratzer sind ja da schon da gewesen, also sind ja gewollt. Und da merken Sie doch diese Absurdität des Luxus.
Glauben Sie, dass der Mr. Fender nochmal mit der Schere drüber gegangen ist?
Ja, vielleicht aus Versehen.
Extra nochmal den...
Wissen Sie, da war bestimmt jemand, hat so eine Jaguar-Gitarre, heißt die ja.
Josef Fender
hat die Jaguar-Gitarre nochmal... Hat die nochmal durch den Dreck gezogen. Ich war durch Seattles Straßen. Ich war hinten an den Bus gehängt, damit die auch wirklich authentisch nach Kurt Cobain aussieht.
Ja.
Und dann ist ihm aber beim Verpacken
Er hat es reingelegt, zugeklebt, da ist ihm eingefallen, Moment, ich habe die Grußkarte vergessen. Hat so eine dicke Schere genommen, den Karton wieder aufgemacht und dabei, aber das konnte er natürlich jetzt nicht
authentisch. Er konnte auch seinen Scherenschnitt nicht unterscheiden vom Seattle-Straßenschlotter.
Unglaublich, ja.
Aber der Kunde selbst hat es gemerkt und moniert.
Ja.
Das ist Luxus, Herr Eisenbart.
Ja.
So, jetzt trinke ich erstmal hier.
Bakowski mit Gucci Baby. Ich habe mir vorhin nochmal seinen Auftritt von der Kulturoasis angehört.
Er hat ein großes Comeback gefeiert in der Kulturoasis.
Er hat auch von unserer ersten Kollabo mit Edition Blumen, hat er ein paar Hefte dabei gehabt, hat er
und dann nicht mehr
rekordstark verkauft.
Ja.
Was mich sehr freut. Gibt es immer noch zu kaufen bei Edition Blumen.
Aber nicht mehr lange, Herr Eisenbart. Da müssen Sie den Leuten schon auch ehrlich sagen.
Ja.
Wenn Sie jetzt vorhaben, wenn Sie noch ein Weihnachtsgeschenk suchen.
Ja, dann besser jetzt gleich noch eins bestellen, denn die sind fast vergriffen.
Es gibt ja so die Leute, die man erst nach Weihnachten trifft und dann das Geschenk gibt. Kennen Sie die?
Ja.
Dafür wäre das was.
Ah, da fällt mir ein, ich hätte noch für Sie das hier.
Oh, das ist ja...
Guten Appetit. Hier kommt Bakowski mit Gucci Baby. Aber was machen Sie denn da?
Ich muss doch aufreißen, das Geschenkpapier.
Ach so.
Gucci damit ich es bloß nicht wiederverwenden kann.
Gucci Baby jetzt.
Bar oder Karte? Ich zahle mit meiner pinkfarbenen Kreditkarte. Eine neue Handtasche von Gucci. Mein neues Baby. Ich liebe sie jetzt schon mehr als alles andere auf der Welt. Ich nenne sie Gabrielle. Meine kleine Gabrielle. Ist sie nicht putzig? Ich streichle sanft über ihre Haut. Kann es kaum erwarten, sie zu Hause zu füttern. Mit Kajal und Lippenstift, Taschentücher und einem Portemonnaie. Ist die Kleine nicht hungrig? Wie niedlich Gabrielle dort liegt in ihrer Krippe. Wie das kleine Jesus Baby. Ich liebe Gucci-Handtaschen. Sie sind meine Babys. Neben Gabrielle gibt es Josephine, Sandra, Michaela, Hannelore und Petra. Mit meiner pinkfarbenen Kreditkarte habe ich sie mir alle gegönnt. Ich füttere Gabrielle mit Kondomen. Man weiß ja nie, was sich ergibt. Heute wieder shoppen und vielleicht treffe ich einen neuen Daddy für meine Kleinen. Ich schminke mich mit dem Kajal und dem Lippenstift aus Gabrielle und bin bereit, in die Innenstadt zu fahren. Im Gucci-Store werde ich dich treffen. Im Briefkasten Mahnungen. Die lasse ich da drin. Luxus-Lady sucht Luxus-Lover. So könnte meine Kontaktanzeige heißen. Wenn ich dich treffe, kannst du mir ein Baby machen. Ein echtes aus Fleisch und Blut. Bitte.
Sie stimmen schon die Gitarre, dabei ist noch gar nicht
ist
so weit.
Ist noch gar nicht.
Wir haben noch ein bisschen Zeit, uns zu überlegen, was wir heute singen wollen.
Die Gitarre war sehr verstimmt, deswegen habe ich schon ein bisschen früher angefangen. Ich habe die Gitarre aus Ihrer Erzählung aus dem Internet heruntergeladen.
Ja.
Mit KI.
Ja.
Weil Sie haben, das ist neu.
Ja.
Sie erzählen was und dann ist es für mich...
Also, nochmal kurz zur Luxusfrage. Ja. Wir haben jetzt festgestellt, es muss immer eine Bezugsgruppe geben, also man muss zwischen Gruppen immer, also Luxus ist immer nur definiert zwischen Peer Groups, nicht wahr? Also wenn Sie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, urbane Jugendliche, nenne ich sie jetzt mal, die haben eine ganz andere Definition, was gerade Luxus ist. Da könnte jetzt zum Beispiel die Iced-Out-Uhr ist da jetzt zum Beispiel schick oder bestimmte Parfumsorten, nicht wahr?
Fing.
Oder die Air Max,
Baggy
Pants. Weiße Hosen sind auch so ein Phänomen. Herr Eisenbart, gerade sind weiße Hosen. Also Luxus ist ein
Tamagotchi.
Luxus ist ja auch immer bestimmten Moden unterworfen.
Ja.
Und gerade ist weiße Hosen. Weil man, wenn man die einmal angehabt hat, kann man die in den Müll werfen.
Ja.
Und
direkt
dann,
reingeschissen.
Und dann müssen Sie halt wissen, es geht nicht nur darum, dass Luxus heutzutage hat ja nichts damit zu tun, dass sich nur reiche Menschen Luxus leisten würden.
Ja.
Sondern es ist mehr der Modus von bestimmte Dinge.
Mottos.
Bestimmte Dinge leiste ich mir,
um
in meiner Peer Group, nicht wahr, als Statussymbol, können wir mal einfach sagen.
Ja.
Und dann ist es nicht mehr, es gibt nicht mehr diese Klassentrennung per se, weil sich auch, sagen wir mal, Klassen, die jetzt nicht den großen Krösus zu Hause im Schrank haben, die leisten sich ja auch Luxusartikel. Die sagen, das gönne ich mir.
Wie?
Mit Krediten.
Mit Temu.
Temu? Ja.
AliExpress.
Und deswegen hat schon in den 90ern, also schon, ich glaube, 96 oder so, habe ich...
Temu,
ja. Da habe ich auch letztens
Wie
auf
heißt
TikTok,
das?
Ich bin ja mal auf...
Wie ist der Untertitel?
Theobald
Einkaufen wie ein Millionär.
Ja, einkaufen wie ein Millionär, aber für wenig Geld.
Da können Sie nämlich hingehen, gibt auch andere Dropshipping.
Ja.
Da gehen Sie hin. Zahlen Sie für ein neues iPhone, doch andere Handys.
Zahlen Sie 2 Euro.
Zahlen Sie maximal 2 Euro.
Genau.
Gut,
und dann,
wenn Sie denn dann, mehr Speicher haben
und
wollen.
Dann hat mir letztens eine Bekannte, als wir über Luxus, ich höre mich ja immer gern um in meiner Peer Group.
Ich weiß.
Saßen wir beim Café und haben Haferplätzchen gefressen. Und sie meinte dann, bei Temu, da können Sie schon bestellen, Frau Meisendraht.
Ja.
Das können Sie schon machen, das sind auch Luxusartikel tatsächlich da.
Ja.
Aber es ist alles halt klein.
Es ist klein,
alles zu klein.
Ja.
Und da hat sie recht. Jedes Mal, wenn Sie von Temu was bestellen, ist es immer, Sie kriegen schon das Produkt, aber halt in klein. Und das ist doch faszinierend, dass wir in einer Welt leben, in der Luxus einfach bedeutet, ein bestimmtes Objekt zu besitzen.
Ja.
Und für die...
Aber in klein.
Ich mag diese Welt, in der wir leben, Herr Eisenbart. Ja, doch. Es ist schon schön, mit Ihnen diese Zeit hier zu erleben, dass wir nicht zum Beispiel im 19. Jahrhundert hier sitzen und uns über Einrichtungen unterhalten, sondern wir unterhalten uns darüber, dass wir halt...
alles schön klein haben. Zum Beispiel mein Vater war Landwirt und der hat zum Beispiel, der hält sich jetzt fürs nächste Jahr... Weil ihm die Egge kaputt gegangen ist, hat er sich eine neue Egge gekauft.
Mhm. Was eine Egge?
Eine Egge ist sowas, was so wie ein Pflug, aber noch feiner.
Mhm.
Und dann 32.000 Euro mindestens.
Ja.
Listenpreis. Der wäre heutzutage zu Temu gegangen oder zu Alibaba.
Ja.
Und hätte irgendwie 4 Euro dafür bezahlt.
Mhm.
Ist halt und hätte aber in viel kleiner... Hätte er es noch bekommen, hätte halt viel länger auf dem Acker dann ecken müssen.
Ja, aber er hat
eine Ecke.
Aber eine neue
Ecke. Aber er hätte die Ecke gehabt. Ne? Hätte sogar, und das ist das Schöne an der Sache, hätte sie sogar noch verleihen können. Und fürs Verleihen auch noch verlangen können.
Ja, es gibt ja auch bei Temu, Temu ist ja auch, das wissen die wenigsten, nicht nur ein Versandhandel, sondern die, das ist ja auch ein, sagen wir mal, eine Entität, die Literatur schafft. Wir sind ja in der Literatur.
Ja, fast schon eine App ist es.
Wenn Sie sich anschauen, was für, also da gibt es ja diesen, dieses berühmte Drama Temu.
Ja.
Nicht wahr? Frau auf Straße, das kennen Sie.
Die weint.
Die weint.
Ist furchtbar aufgelöst.
Ja, sie ist in distress, könnte man sagen.
Die ist total, also, und man denkt sich so, was ist denn los? Was ist denn hier?
Warum weinst
du denn?
Was ist
denn hier passiert?
Ich weiß, es ist auch so ein bisschen Tragik. Es ist ja auch, es hat ja, es spielt ja auf die große existenzielle Frage
an. Ja, diese Geschichte ist so alt wie die Zeit, Frau Meisendraht. Die ist auf der, die Frau ist da,
ja.
Und sie ist unfassbar am Weinen.
Sie ist auf der Straße, sie weint.
Und es kommen so große, so Cartoon-Tropfen aus ihren Augen.
Ja.
So zur Seite raus. Und dann,
und
so,
dann kommt dieses SUV.
SUV, ja.
Ich war also auch, sagen wir mal, ein Symbol unserer Zeit. Nicht
auch
SUV,
ein Luxus, ja.
Das ist ja aufgeladen. Das ist ja nicht nur einfach ein Auto, sondern es ist ein Auto, das über den Rahmen hinaus Größe besitzt. Nicht wahr? Da haben wir auch wieder das
Aber Demo-Groß. Es ist ganz klein.
Es ist ganz klein. Und es versucht, diese Frau zu überfahren.
Ja.
Hält dann aber mit quietschenden Bremsen an. Es hätte eh nichts ausgemacht, weil es hat die Größe eines Matchbox-Autos.
Ja.
Und da steigt so ein kleiner Mann aus. So ein kleiner Mann mit Krawatte
und
zwei Bodyguards. Und die Frau stampft auf, nicht wahr?
Ja, stimmt.
Wir fühlen uns erinnert an diese dieses ikonische Bild von Alice Weidel im Parlament, nicht wahr? Wir ärgern uns, sie stampft auf. Und sagt,
verdammt,
Sie sind ein Betrüger.
Sie sind ein Betrüger in Ihrem Auto.
Sie müssen sich auch herunterbücken.
Sie mit dem Auto, sagt sie ja. Sie da.
Ja.
He da, werter Herr.
Sie sind ein Betrüger. Und dann fragt dieser Mann in Krawatte, dieser winzig kleine Mann, der aus diesem winzig kleinen Auto gestiegen ist, fragt, warum denn, gnädige Frau?
What has happened? It's sometimes in two different language.
Und dann hat sie ihren großen Monolog, nicht wahr?
Ja.
Man könnte fast sagen, Shakespeare-artig kann sie am Schluss nochmal den gesamten Konflikt. Sie haben mir versprochen.
Ja.
Sie. Wir wissen überhaupt nicht, wer dieser Mann ist. Aber Sie haben
aber mir versprochen. Aber sie muss es wissen.
Sie muss es wissen.
Weil denn als sie ihn sieht, dann weiß sie, sie sind der Mann mit dem Auto.
Ja. Und Sie haben mir versprochen, dass ich ein nagelneues iPad bekomme, wenn ich die App heruntergeladen habe.
Ich habe die App aber heruntergeladen und ich habe kein iPad. Das ist, und da erfahren wir dann diese große Spannung in dieser Geschichte, die sich auftut vor dem ZuschauerInnen.
Es geht um die Katastrophe, ich weiß, es ist auch Verwechslungskomödie.
Screwball. Ja, und dann, also da erfahren wir erstmal, wie schlimm dieser Frau mitgespielt wurde vom Leben und vom Schicksal. Und da möchte ich in so eine Knut-Korzen-Stimmung reinkommen, dass uns da letztendlich der Spiegel vorgehalten wird, wie wir miteinander umgehen.
Ja.
Und aber es findet dann...
Es wird er geht ja darauf ein, der gute Mann im kleinen Auto, der kleine Mann mit seinen zwei großen Bodyguards, die kommen aus wie so ein Clowns-Auto.
Die sind normal groß, ja.
Die sind normal groß. Die stellen sich neben ihn hin mit so verschränkten Armen und Sonnenbrille.
Und Sonnenbrille und so, ja.
Und er steht dann in der Mitte unten, müssen auch aufpassen, dass sie nicht zertreten. Jedenfalls sagt er, ja, aber gnädige Frau.
Ja.
Ja, aber das ist doch, da hier liegt ein Missverständnis vor.
Wo haben Sie denn
diese App heruntergeladen? Und was gibt es zur Antwort? Ich habe diese App irgendwo heruntergeladen.
Ja. Na, so kann nicht. Es nicht funktionieren.
So kann es natürlich nicht funktionieren.
Also das ist klar. Es ist ja schon bei E.T.A. Hoffmann, es ist letztendlich braucht alles seine Form, damit der Zauber gelingen kann.
Ja.
Also
wenn Sie sich da nicht dran halten, es ist ja, ich würde sogar zurückgehen bis in die Antike.
Ja.
Wenn Sie sich an den Lauf der Welt nicht halten,
das
können Sie schon machen.
Können
aber
Sie
dann
schon,
haben Sie
halt
am
dann
Ende
scheiße,
eben kein iPad am Ende.
Ja.
So. Und diese Frau sagt dann, ich habe die App runtergeladen.
Ja, irgendwo.
Irgendwo, schmirgendwo, sagt er dann, der kleine Mann.
Der blustert sich total auf, wird riesig. Der wird ganz, also viel größer noch als vorher. Bis zum Knie geht er von seinem Bodyguard.
Und dann sagt er, gnädige Frau,
was ist dann?
Sie müssen die App schon Also hier herunterladen.
Hier.
Und ich finde, das ist auch so eine ontologische Komponente. Ich weiß, es ist ja auch so eine Frage von hier und da. Ja. Wo ist eigentlich noch ein fester Boden zu finden unter den Füßen?
Ja.
Was ist überhaupt dieses Hier? Ja. Was ist überhaupt dieses Da? Und was ist überhaupt diese App, die wir herunterladen sollen? Das wird uns ja erstmal gar nicht gezeigt. Und da ist Temu, also die Entität, die dieses Drama schreibt, ganz nah, also an den Fragen unserer Zeit dran.
Ja.
Denn wir schwimmen ja immer weiter weg voneinander.
Ja.
Der Boden, nicht wahr? Der Firnis der Gesellschaft, nicht wahr? Die Grundlage der Realität, in Realitäten, muss man ja heutzutage schon korrekterweise sagen, sind ja nur noch ein Echo von dem, was wir eigentlich, wo wir uns eigentlich befinden.
Ja.
Und in diesem Sinne hat diese Frau komplett recht. Warum sollte sie denn nicht diese App irgendwo herunterladen?
Ja.
Es ist ja faktisch dieselbe App.
Ja,
stimmt. Aber der kleine Mann aus dem SUV, aus dem Matchbox-Auto-SUV, belehrt uns eines Besseren. Nein, sie müssen, wenn sie im Spiel des Lebens mitspielen wollen, müssen sie auch diese App auch in meinem App Store herunterladen.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Irgendein Knopf ist hier, glaube ich.
Das macht große Fragen auf, Herr Eisenbart. Und dann kommt natürlich, das ist natürlich, da muss ich sagen, da ist die Entität Temu, die dieses Drama geschrieben hat, würde ich sagen, da schwächt das, da flacht so ein bisschen ab am Schluss. Dann kommt natürlich die große Auflösung, Happy End. Sie sagt, jetzt habe ich ja plötzlich ein iPad in der Hand.
Aha.
Jetzt hat das ja funktioniert. Also es wird quasi doppelt affirmiert, dieser Wunsch nach dem anderen, dieser Wunsch nach dem Temu-iPad wird doppelt affirmiert, Herr Eisenbart.
Ja.
Obwohl das ja eigentlich, also man hätte ja durchaus nochmal gemischte Charaktere einbauen können, hätte Lessing gesagt.
Eisenbart,
ja?
Sie haben recht. Aber was das alles mit der Kommodifizierung von Luxus zu tun hat und ob wir heute überhaupt noch auf einen grünen Punkt kommen, das erfahren Sie nach dieser Werbung von Andreas Brugger nochmal mit seinem Text Luxus. Und danach spielen wir ein Lied für eine ganz üble Person, die heute gestorben ist. Viel Spaß mit dem Text und dann mit dem Lied. Wir sind gleich wieder da.
Luxus. Eine Vision ist eine Mission und zurzeit gibt es nur Vergangenheit als Mission. Etwa das Weltall mit Segelschiffen zu erobern oder es lebe die Struktur der Autoindustrie. Alle Visionen sind luxuriöse ökonomische Bilder, die uns Wachstum versprechen sollen für unsere Art zu leben. Eine Vision hierzu ist Jules Verne. Wie schießt man ein Projektil zum Mond? Alle in dieser Geschichte sind Feuer und Flamme für die Größe der Waffe, der Kanone, die das möglich erscheinen lässt, und schon arbeiten alle am Gelingen dieser Mission. Diese Geschichte zeigt, wie sich alle, Politik, Akademien, Militär, Kunst und Betriebe daran beteiligen, um sich zu bereichern. Ob diese große Waffe einen Sinn macht, wird gar nicht hinterfragt. Kritik hierzu findet nicht statt, weil alle in Goldgräberstimmung sind, und das ist, was zählt bei dieser Vision. Das ist eine luxuriöse Vision aus der Vergangenheit und hat im Heute immer noch seine Aktualität. Hierzu was Neues zu erfinden, ist so schwer und fast unmöglich, weil wir dieses BIP-Wachstum als kulturelle Notwendigkeit ersehen. Das BIP-Wachstum ist nun mal das Luxus-Segelschiff, was untergehen wird. Unser Luxus, ein Mond, Atomenergie, Trabant, sorgt für weitere verbrannte Erde. Überheblichkeit und Eifersucht auf Status kann zu Machtkontrollzwang, Besessenheit verführen. Doch die Vielfalt an Angebote, nur noch Klischeeaufbewahrung für einen zukünftigen Erfolg möglichst bedienen. Das Klischee ist ein Kopieren von dem, was schon erfolgreich war. Kulturarbeit allerorts besteht nur noch aus Care-Arbeit und Spenden von Sponsoren für dies Gestalten. Dann bleibt die Frage, warum macht man diese Care-Arbeit? Für das Prestige? Der Schatten der Menschheit ist seine Gewalt, wie bei Peter Pan in Alien Earth, und alle haben Angst davor, wie auch vor sich selbst. Alle meinen, mit Macht und Kontrolle diese eigene Angst besiegen zu können, und schon ist man bei Macht für Trolle angelangt. Kolportiert ist ein Begriff aus dem Presse- und Medienrecht, der sich auf die Verbreitung von Gerüchten, unbestätigten Informationen oder Nachrichten bezieht, deren Wahrheitsgehalt zweifelhaft ist oder deren Herkunft nicht eindeutig feststeht. Nun, bei Alien Earth sieht man, wie man dies im Labor und über Influencer selbst kreiert, um einen künstlichen Serienerfolg zu garantieren. Ja, das ist toll. Ist die Philosophie ein Kolportieren? Nein und ja, bei gewünschter wie erwünschter Manipulation. I am a pretender, ein Vortäuscher von Prestige, ein Gaukler, ein Schwindler und Dieb. Doch die Zeit als Krokodil, das Alien als herannahender Krieg frisst Alte auf. Die Kindheit prägt uns und dies geht nicht weg. Das ist der Schatten in uns, wie im Kopf. Ich habe es versucht und bin daran gescheitert. Einzig Krieg prägt uns neu und implantiert neue Schatten in uns als neues Trauma, was wir dann abarbeiten, wie verarbeiten können, und dies prägt unsere Kultur bzw. unser Zusammenleben. Somit ist der unbewusste Schatten immer das Bewusstsein in uns und erlaubt unsere Richtungen beim Denken, Planen und Handeln. Bitte haben Sie noch etwas Geduld, die Sommerpause für das BIP-Wachstum ist bald vorbei. Wäre KI als Machtinhaber die bessere Option für herrschende Entscheidungen? KI braucht kein Geld, also keine Korruption, keinen Lobbyluxus über Voreingenommenheit. Sie braucht keinen Schlaf und arbeitet 24/7 rund um die Uhr. Sie übt zusammenfassend aus Vergangenem Neues zusammen, was ja Politik auch tut, und so kann alles beim alten Gewohnten behandeln bleiben. Nun ja, wann ist eine Maschine keine Maschine mehr? Oder wann ist ein Mensch? Wenn er sie als ihre Arbeitsanforderungen freiwillig verlassen kann und sich selbstständig neue Aufgaben sucht, die auch nicht in einem kulturellen Zwang verhaftet sind. Parteienkultur ist zwanghafte Kriegskultur und somit sind wir immer im Immerkrieg gefangen. KünstlerInnen sind eifersüchtig auf nicht erteiltes und anerkanntes Prestige, wie sie sich das so ausmalen und in ihrer Wertschätzung zu sein haben soll. Ist die Politik bei Krieg und Frieden demselbigen eigenen eitlen Illustrationen ausgesetzt und Konflikte sind dadurch an anderer Orte und Stelle noch mehr aufweitend verhärten? Ja, wie bei Windmühlen über den Strom. Man kann doch nicht 10 Jahre lang immer zuschreiben, wir hätten Hass auf Windräder, in Klammern Aliens, und dabei wurden doch viele gebaut und wir alle haben ja die Notwendigkeit dieser Anlagen erkannt. Hier erzählt man von einem geisterhaften Krieg, der politisch wichtig in illustrierten Erzählten ist, um bei Wahlen ein Alien-Fantasiethema zu haben, um von anderen Problemen abzulenken. Schon wählen wir aus Liebe zum Prestige Schwindler, Gaukler und Diebe. Im Nachhinein wäre eine KI nicht eine Art Inzest von den immer selbigen Wiederholungen, als eine Unsterblichkeit, die keinerlei Fortschritt mehr zulässt, wie gezeigt in Alien Earth mit dem immer gleichen Luxus als Bewusstseinstransport in andere Körper. So bleibt, wo ist im Kriegerischen dann der Fortschritt für uns verborgen? Etwa als Erweiterung vom Bewusstsein über ein Bewusstwerden vom Unbewussten, über das Töten von alten Strukturen. Mein Körper braucht Mikroplastik als Nahrungsmittelergänzung. Ansonsten funktioniert er nicht mehr, ökonomisch, politisch und gesundheitlich. Durch den Gang von Plastik über die Blutschranke in mein Gehirn kann ich mir auch nichts mehr anderes vorstellen und neue Strukturen fallen mir nicht mehr ein. Auch das ist ein Luxus, den ich mir neuerdings leisten kann. Das Wasser steht Kopf. Es befindet sich in der Sommerpause und kommt bald zurück.
Ja, noch ganz. Wir sind immer noch nicht so weit. Die Zeit vergeht wie im Sekundentakt.
Wir können jetzt machen.
Wir können jetzt machen?
Ja.
Steht die Uhr hier schief?
Achso, ja. Es ist 3:15 bei mir auf der
hier
Uhr.
Hier oben ist eine Funkuhr.
Achso, da unten stimmt.
17:05. Aber ich habe auch
Funkuhren vor mir.
Warte mal, wie heißt die gute Dame noch, die gestorben ist? Oder ich will ja gar keine Wertung.
Brigitte Bardot. Bardot ist ja auch dieser Dating-Service.
Ja, Brigitte ist ja auch die Zeitschrift mit den schwierigen Texten. Ja,
stimmt.
Da schließt sich der Kreis.
Ja. Rest in shit, alte Hexe. Shit, damn. Monopoly.
Brigitte Bardot, wir weinen um dich, wir sind die Mischlingspinscher. Brigitte Bardot, du hast uns ein Heim gebaut. Brigitte Bardot, warum hast du uns nie besucht? Wir sind so traurig, wir Welpen, dass wir mit deinem Namen auch nur ansatzweise assoziiert werden. Brigitte Bardot, du sagst, dir geht's um die Menschen. Warum hast du uns immer umarmt? Umarm doch mal. Wie heißen die alle? Diese ganzen Leute da. Ich bin ja nur ein Mischlingspinscher. Ich kann jetzt von mir nicht erwarten, dass ich jetzt eine detaillierte Analyse von Brigitte Bardot mache. Also, ja. Tu mir schwer mit ihnen. Ich muss sagen, ich tue mir menschlich schwer mit ihnen, auch vom Geruch her. Also diese Fahne, die sie immer hatten, das war ja wirklich, also ich weiß gar nicht, wie viel Eierlikör kann man überhaupt saufen? Wenn es überhaupt Eierlikör war. Wer weiß. Brigitte Bardot, endlich bist du Tod, eine Erlösung. Jetzt müssen wir nicht mehr dich aushalten, wenn du uns wieder besucht hast im Tierheim, nur um dich ein bisschen besser zu fühlen und dabei aber eigentlich hier alles voll gestunken hast mit und deine dreckigen Gedanken hier schon im Eingang abgestellt hast, neben den Regenschirmen, weil deine Frisur durfte ja auf keinen Fall durcheinander gehen. Irgendwie hast du Probleme. Eigentlich würde ich sagen, lass dich behandeln, aber du liegst ja im Grab, du alte Hexe.
Für Tim. Hallo, Blüh. Und wie?
Mehr als tanzen Frisch, konntest du nie.
Und wie?
Sie dürfen auch eine Strophe.
Brigitte, ich würde gern sagen, wir sind zwar ungefähr genau gleich alt, aber wir könnten ungefähr auch zur gleichen Zeit in einem gleichen Kindergarten hätten wir sehr glücklich werden können miteinander. Dann hätten sie nicht so einen rechtsradikalen Versager heiraten müssen, sondern wären heute zusammen mit mir glücklich. aber tot. Aber besser als tot und... besser als rechtsradikal und tot, aber denken Sie doch mal drüber nach. In einem anderen Leben. Ja, Tierheime, ja. Aber wir hätten noch so viel erleben können. Sie hätten auch eine eigene Sendung bei Radio Z. Ja, also vielleicht eine Sendung
über Tiere. Tierheime, bis es gar nicht mehr geht. Jede größere Stadt hat schon 10 Tierheime.
Also wären Sie doch... vielleicht in einem anderen Leben können
Sie sind
wir,
schon dazu übergegangen, Schnecken, Ratten und aber Mäuse dem, aufzunehmen,
dem Macron,
weil so viel Platz
dass
ist
sie dem,
in den Tierheimen,
an die Karre gepisst haben, das fand ich sehr sympathisch.
Und die Penner wollten sie raus,
ja, die wollten sie,
schmeißen
ja.
aus der Innenstadt.
Ja, stimmt.
Und die Schwulen schauen ja,
ja
aus,
stimmt.
als passen sie nicht ins Stadtbild. Aber
ja,
die
stimmt.
Tiere
oh,
von den Straßen nehmen sie auf. Ja. Brigitte Mado in den Tierheimen und immer wieder Tierheime.
Ja,
sie
Tierheime,
haben ja so
ne?
viel für die Tierheime getan, da fällt das andere
sie
ja
waren
nicht
ja auch Schauspielerin.
Ins Gewicht. Sie haben schön gesungen und schön getanzt und schön geguckt in die Kamera
ja.
hinein. Aber Brigitte, du weißt doch, dass man beim Film nicht in die
genau.
Kamera direkt hineinguckt. Man muss doch mindestens daneben gucken. Was
ja.
denken Sie, warum der Fotograf da immer ein Vögelchen dabei hat.
Wo ist das Brigitte
Bardot? Sie können so viel Tierheime bauen, wie
hier
Sie wollen, aber hören Sie doch
Brigitte.
Mal bitte auf, in die Kamera reinzugucken. Jetzt ist schon
lieber,
der Take 12. Jeder Take kostet uns 12.000 Millionen Euro am Set. Und Sie
das,
gucken immer rein in die
das
Linse.
Rote Licht ist,
rein in die
dahin
Linse.
Gucken.
Rein in die Linse.
Nicht rein.
Rein in die Linse.
Wo ist das Vögelchen?
Gott, Herr Eisenbart, Sie hätten diesen Shampoos, also es wäre wirklich nicht nötig gewesen. Aber
nein.
Ja,
nein,
also
ist,
man muss ja auch
sein.
Nicht immer alle, ich sag mal so, ich hatte auch diese...
Muss sein.
Ich hatte diesen Weihnachten.
Ja.
Auch diese Erfahrung.
Ja.
Ohne jetzt Namen zu nennen, aber meine Familie.
Ja.
Wenn ein Familienmitglied...
Ja.
Sagen wir mal schon 2 Jahre länger plus...
Ja.
Über den Jordan hinüber ja. gewechselt ist.
Ja.
War also quasi die
ja.
das Gras ist grüner auf der anderen Seite.
Ja.
Und diese Person hat irgendwelche Dinge gesagt, mit denen man, sagen wir mal so rein
ja.
vom Ding her, nicht so ganz
ja.
konkret ging es um meine
ja.
Oma Selig,
ja.
die ja auch schon ein paar Jährchen hinter sich hat,
ja.
nicht mehr auf diesem Erdball wandelt. Dann ging es darum, dass sie ja damals nach dem Krieg,
ja,
ja sind die ja
Gott
nach,
sei Dank.
Nach Argentinien,
ja,
nicht wahr?
Ja. Warum?
Ja, weiß ich nicht. Und dann, dann hieß es ja immer, als sie dann zurückkam, sie hatten ja damals viel Geld da,
ja.
also Luxus, auch da wieder Luxus. Ich bring's schon noch zum Thema hin. Ich war also, wenn sie dann damals so 1900 Mitte 40er nicht wahr? Oder 50er, wenn sie ja nach Argentinien gegangen sind, da haben sie aber im Saus und Braus gelebt. Da war das Lohnniveau viel niedriger und auch da wieder die Bezugsgruppe für da, also da konnten sie sich dann aber Köche und GärtnerInnen und Häuser
ja.
leisten, nicht wahr? Und da hat meine Oma, Selig, hat da ganz schön, sagen
war das
wir mal...
ihre Oma?
Ja, meine
oder ihre
Oma.
Mutter?
Nein, meine Oma. Schon ein bisschen älteres Semester. War damals auch schon alt gewesen.
War damals auch schon alt gewesen,
ja,
ne?
Ja, passt aber. Und die hat da in Saus und Braus geht, in Luxus, nicht wahr?
Ja.
Hatte Köche, Haushaltshilfen.
Ja.
Die Kinder wurden natürlich auch erzogen von irgendwelchen Niedriglohnsektormenschen, von
ja.
Lokalen. Und dann war ich da bei meiner Familie und meine
Verwandtschaft
ja. hat sich dann aber auch vor diese Dame gestellt, als es darum ging. Zuerst ging es ja darum, wurde rote Grütze aufgetragen, also jetzt heutzutage. Ja. Ein großer Schüssel rote Grütze wurde quasi hingestellt und dann durften alle sich was nehmen und dann kam irgendwie der Satz, ja, ich will gern noch ein bisschen rote Grütze haben.
Ja.
Dann wurde meine Oma, wie auch immer sie nennen wollen, hätte gesagt, das heißt, Kinder, die willen, kriegen eins auf die Brillen. Kennen Sie diesen Spruch?
Nein, noch nicht.
Weil es war quasi verpönt in dieser Familie, dank dieser Oma, ich will zu sagen, muss immer ich möchte sagen. Weil man das in dieser aristokratischen, bürgerlichen Hochklassigkeit sich eingebildet hat, das Wort will ist verpönt. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann ging es weiter, die Diskussion.
Aber auf die Brillen.
Ja, auf die Brillen. Richtig schön draufhauen auf die Kinder. Das schwingt ja da auch mit. Dann habe ich gesagt, ja.
Auf die Brille,
dann,
das ist.
Wissen Sie, dann habe ich gesagt, ja, aber Kinder schlagen ist dann okay oder was?
Ja.
Und dann sagte meine.
Also nein.
Dann sagte meine Tante.
Ja.
Nein, also darum geht es ja gar nicht bei diesem Spruch. Meine Oma, also ihre Mutter, hätte diese ganzen Bediensteten immer bestens behandelt.
Ja.
Sie wüsste nicht, dass da irgendwas gewesen wäre. Und dann.
Ja, Gott sei Dank.
Und dann, nicht wahr? Dann ging es darum, dass ich gesagt habe, weil dann ging es darum, wenn sie bei einem Bekleidungsgeschäft warten würde,
ja.
würde man natürlich nicht sagen, ich will jetzt hier bedient werden, sondern man sagt, gute Dame. Könnten ja. Sie mich bitte bedienen? Oder werter Herr, könnten Sie mich bedienen? Und dann erinnerte ich mich an eine Diskussion, als diese Oma selig noch zugegen war und sich noch artikulieren konnte.
Ja.
Hat sie einen 1,5-Stunden-Vortrag ungelogen gehalten, warum ein Hafenarbeiter kein Herr sein kann.
Ah ja.
Ja, weil der nämlich stinkt. Über 1,5 Stunden hat sie dieses Thema ausgebreitet. Habe ich gesagt, ja gut, aber erinnert euch doch, was unsere gute Oma Selig denn so gesagt hat. Ein Hafenarbeiter könnte zum Beispiel kein Herr sein. Also ich sag, adressiere einen männlichen Zeitgenossen dann nur mit Herr, wenn er gewaschen ist.
Ja.
Und also diese ganzen, sag ich mal, ganz interessanten Klassenfragen entstehen dann plötzlich, wenn man über Luxus redet.
Ja, und das sagt man.
Und dann
sagt
wurde man mir aber, dann? Passen Sie auf, dann wurde mir der Mund verboten.
Ja.
Man solle doch nicht schlecht über Tote sprechen. Ich denke mir, ich spreche ja nicht schlecht. Ich gebe ja nur wieder, was diese Dame damals am Tisch selbst wiedergegeben hat. Die alte Sau. Naja, die Bewertung überlasse ich ja. Der Spaß ist ja, und ich möchte mich ein bisschen auskotzen. Wir sind ja hier kurz nach Weihnachten.
Ja.
Ich möchte mich mal kurz über diese
zeigen auf die Uhr.
Über diese Weihnachtsfreuden, über diese Weihnachtsfrieden, den ich ja. da vorhin angeht, mal kurz auskotzen.
Ja.
Es ist doch
auskosten.
Jedes Mal,
ja.
wenn ich Leute am familiären Kontext auf ihre Worte hinweise
ja.
und einfach nur wiederhole, was gesagt wird.
Dann heißt sie reden schlecht.
Dann heißt es, ich rede schlecht.
Ja.
Und niemand fragt sich einmal in diesem ganzen, Bier-Wein-frivolen Abenden,
ja.
könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass ich gerade einfach nur wiedergegeben bekomme, was
ja. Das hat mir ihre Familie auch schon öfter mitgeteilt.
Ja.
Dass sie voll auf meiner Seite sind. Wenn sie mir immer wieder Worte geben, dass sie, also ihre Mutter vor allem.
Es gab zum Beispiel, wenn Sie das mal hören wollen, es gab zum Beispiel meinen lieben Cousin, den ich an ja. sich bis vor, er findet es blöd.
Ja.
Jetzt gehen wir mal ins, ihn störe es,
ja.
dass er am Komm, Hauptbahnhof.
Nehmen Sie nochmal einen ja, Schluck.
Jetzt wird's aber, ich muss jetzt, mich kurz
also auskotzen. Sie müssen, ja, nehmen Sie noch
Passen
einen Schluck.
Passen Sie mal auf, ihn störe es
ja.
und man sähe ja daran.
Ja.
dass man im Hauptbahnhof keine Messer mitnehmen dürfe.
Ja, das ist schlimm, ne?
Er würde sich gern mal einen Apfel schälen. Und da seien jetzt die Ausländer dran schuld.
Ja, da muss er den Apfel eben mit Schale essen. Haben Sie das Ihrem lieben
Vetter? Ich habe ihm gesagt, ein guter Mann.
Guter, werter Herr.
Werter Herr. Haben Sie sich überhaupt mal überlegt, warum Messer verboten sind? Also hat das was damit... Also, ich weiß manchmal nicht mehr, wohin damit
ja.
ist das alles. Ich muss sagen, das hat mich schon sehr nachhaltig... Also Weihnachten ist keine schöne Zeit, Herr Eisenbart.
Ja, ich höre schon, Sie sind sehr erregt, wenn Sie nur darüber nachdenken, wie das war. Das nächste Fest ist ja in den Startlöchern.
Ja.
Ich sag mal, übermorgen, mehr oder weniger. Über.
Aber dass dieses Messerverbot...
Sind Sie da wieder mit Ihrer Familie oder wollen Sie dann zu uns kommen? Wir machen Raclette.
Was reden Sie denn so?
Naja, Verschiedenes. Zum Beispiel mittelalterliche Schelmendichtung.
Ja, wenigstens das.
Schwankliteratur.
Mhm.
Und ja, Israel. Kommen Sie gerne vorbei, bringen Sie Ihr Pfännchen mit. Wir haben genug Raclette für alle. Sie können auch gerne auch vegetarisch. Wir haben diese Soja-Häcksel.
Stellen Sie sich mal vor, da steht ein erwachsener Mann, studiert.
Ja.
Sagt, ich habe ja das studiert, Bauingenieurswesen, weil ich was gegen den Klimawandel tun wollte.
Ja.
Und bessere Gebäude bauen will. Aber inzwischen glaube ich auch nicht mehr dran, dass der menschengemacht ist, der Klimawandel.
Ja.
Jetzt habe ich ja ein Problem.
Ja.
Quasi eine existenzielle Not, weil ich... Was sagen Sie dann?
Ja, dann müssen Sie halt Verfahrenstechnik studieren, damit Sie es auch nochmal mit dem Klimawandel auch nochmal... Da müssen Sie nämlich an die Wurzel des Bösen ran. Und da müssen Sie nämlich mit dem, was Ihnen dann vorgesetzt wird, klimatechnisch, müssen Sie dann umgehen lernen.
Ich hatte wieder auf die falsche Uhr. Wir haben ja noch 30, 40 Minuten.
Also Sie gucken immer, bei Ihnen ist dreiviertel drei.
Immer für immer 20 vor drei. Und so fühle ich mich auch. So fühle ich mich am Weihnachtstisch.
Frau Meisendraht.
Es ist immer 20 vor drei, jedes Mal, wenn ich gucke.
Jetzt hören Sie auf.
Und dann gibt es irgendwann Würstchen.
Oh je. Und Sie sind noch Vegetarierin.
Ja.
Oder sind Sie mittlerweile vegan?
Ja.
Ja, auch
aber
noch.
Da nimmt ja niemand Rücksicht drauf. Mein Onkel, der ja erzählt hat, dass der Islam niemals durch die Aufklärung gegangen ist.
Ja, der ist gestorben, ne?
Nein, der hat, Herr Eisenmann, ich muss es erzählen. Der hat ein Buch aus dem Regal gezogen, als es um Kulturkampf ging, wo dieses Gomringer-Gedicht drin war und hat gesagt, das hängt jetzt da nicht mehr. Avenidas, Mujeres. Und hat gesagt, so, jetzt sieht man es ja wieder. Vor 10 Jahren haben sie dieses Gedicht übermalt.
Ja.
Da sieht man es mal wieder, wie kaputt diese Zeit heute ist.
Demokratie, ganz schlimm.
Und der hat mir Pizza belegt, Herr Eisenbart. Und das Erste, was ich gesagt habe, kein Käse drauf. Und was macht der? Können Sie sich ja denken. Sage ich, ich spreche es gar nicht aus, Herr Eisenbart.
Nee.
So, was wollen Sie hören?
Hier da stehen wir drüber. Jetzt kommen Sie erstmal zur Ruhe.
Ich bin so aufgeladen.
Ja, ich verstehe es. Kommen Sie nächstes Jahr zu uns. Bei uns war es sehr schön. Wir haben wie immer die Ansprache des Bundeskanzlers Schmidt angeguckt.
Ich dachte, Felix Blume.
Felix Blume.
Na, kennen Sie nicht? Der hat jetzt... Der
Ministerpräsident
malt jetzt auch, von... Das, da müssen wir drüber reden, was hat das mit Luxus zu tun?
Ah, Sie haben recht.
Felix Blume...
In Nürnberg malt er. Er hat Caspar David Friedrich über dem Nebelmeer gemalt.
Mit Hund.
Unglaublich. Uns besucht jetzt eine Autorin aus...
Haben Sie diese Bilder mal gesehen? Ja gut, spielen Sie erstmal, wir können danach über Felix Blume reden. Das ist ja wirklich...
Wir senden einen lieben Gruß ins Alpen...
Vorland. Naja, ist es schon in den Alpen.
Alpeninland. Da kann man super mit der Gondel von der Innenstadt bis bis zum Gipfelkreuz fahren mit der Gondel.
Ja, man kann auch, man kann ganz einiges machen, muss aber erst immer durch dieses Industriegebiet. Diese Stadt, von der Sie gerade sprechen, ist ja zu 80% Industriegebiet. Gibt noch ein paar Glockengießer und ein Skischanze. Und ansonsten sind das ein paar Kirchen und ansonsten ist es Industriegebiet. Da werden zum Beispiel Skigeräte hergestellt.
Ja.
Sie wissen, welche Stadt wir meinen?
Wenn Sie wissen, welche Stadt wir meinen, rufen Sie an unter der 0911 45 00 666 oder spenden Sie 10 Euro an hilf-z@gmx.de bei PayPal. Und der Spender mit der höchsten Summe gewinnt freien Eintritt auf alle Z-Events. Wenn das nichts ist. Hier kommt Katrin Rauch aus... Wissen Sie, Salzburg.
Was ist denn der höchste?
Ein kleines Stück gewölbter Tunnel. Kaum 30 Meter lang, kaum 4 Meter breit, Kopfsteinern gepflastert, erstreckt sich im schummrigen, warmen Licht beklebter Leuchtstofflampen. Hier und da bahnt sich Gras durch die harten Flächen, so auch neben einem von vier Tischbeinen einer langen Tafel. Bald 6 Meter lang, bald 2 Meter breit, mitten im Raum, wie sorgfältig platziert, ein enormer Tisch aus massivem Holz. Schlichte Stühle, einfach, bescheiden. Zu wenige für die viele Fläche, zu viele für die wenigen Gäste. Als Rahmen nur 2 darunter besetzt, einander zugewandt. Ein weiter Raum geknüpfter Gefühle. Bald 3 Dekaden lang, bald 1 Leben breit, Schaf und Baumwollen, Ledern umfasst, umschlungen als 1, ein unklares Knäuel aus Armen, vergrabene Gesichter, im schummrigen, warmen Licht beklebter Leuchtstofflampen. Die Nähe knapp bemessen, kaum eine Zeit lang, kaum ein Finger breit an der Tafelecke rechts hinten, wie sorgfältig platziert. Ein vereintes Rund aus vollem Atem. Von den Kanten nicht zu trennen. Bedacht, befühlt, viel für viel Raum, wenig für wenig Fläche. Auf 2 Stühlen, an der Tafel, im Tunnel, die einzigen Gäste.
Eisenbart, sorry, wir haben jetzt hier hinter den Behind the Scenes, habe ich noch ein bisschen weiter erzählt, die Geschichte. Es ging ja dann noch um Autos und um iPads.
Ja.
Aber
Luxus soll das
Luxus
Thema
soll
sein.
Das Thema sein.
Ich verstehe aber ihren Unmut. Also ja. So, wenn Weihnachten dann zu so einem Kulturkampf wird, unverhofft eigene Argumente niedergeschmettert werden, dann wünscht man sich, dass schon Stefans Tag ist.
Ich wollte diesen Punkt, ich habe eigentlich einen großen, langen, Faden aufgemacht.
Ja.
Den wollte ich gerne noch kurz ein bisschen. Es gibt diese, also wir hatten ja vorhin über Bezugsgruppen gesprochen.
Ja.
Das ist quasi, es braucht immer eine Bezugsgruppe, um Luxus zu definieren. Es braucht immer, man muss immer über einen bestimmten Rahmen hinausragen, um luxuriös sein zu können. Und es gibt seit, und da habe ich vorhin schon kurz geteasert, Enzensberger, kennen Sie vielleicht noch?
Ja.
Hat 1996 schon, einen Spiegelartikel geschrieben, in dem er behauptet, es wird in Zukunft, und jetzt wird es interessant, es wird in Zukunft, Luxus wird sich anders definieren, nämlich durch ganz grundlegende Dinge werden Luxus sein.
Mhm.
Weniger die, sagen wir, extravaganten Dinge, die man zur Schau trägt, sondern eigentlich das Minimalistische, das Fokussieren auf den, auf sauberes Wasser.
Ja.
Auf gute Grundversorgung, gute Bildung. Diese ganz basalen Dinge der Gesellschaft werden irgendwann zu Luxusgütern werden. Und ich sehe gerade, wir hatten vor kurzem, was haben die Influencer alle gemacht? Wissen Sie es?
Die haben diesen Trend gemacht, wo die einen Teelöffel Zimt gegessen haben. Cinnamon Challenge.
Auch das. Aber sie haben vor allem ihre Wohnungen komplett leer geräumt. Es ist jetzt nicht mehr ganz so in wie damals.
Ja.
Aber so vor 5 Jahren ungefähr,
Minimalismus.
10 Jahren, war Minimalismus der absolute Luxus-Shit.
Ja.
Das hieß, Luxus war in dieser Zeit definiert in der Peer Group als über den Rahmen hinausgehender Minimalismus. Das kann auch passieren, dass es nicht um Steaks geht, um Wagyu und um Austern schlürfen, sondern dass es darum geht, wenig ist mehr.
Ja.
Und warum ist das so, Herr Eisenwart?
Ja, weil man damit quasi zeigt, man braucht das gar nicht.
Weil die Masse,
ja,
dank Temu, und jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt,
ja,
jeden Scheiß irgendwie in billig Plastikversion,
weil sie
zu Hause hat.
Ganz klein.
Ja.
Also zum Beispiel das Steak.
Da muss man sich dann überlegen. Ein kleines Steak. Fruchtzwerge.
So wertvoll wie ein kleines.
Also checken Sie das? Checken Sie das, was hier am Werk ist?
Ja.
Die Reichen und Schönen, die sich quasi statussymbolmäßig eigentlich alles leisten können, sagen, wir machen gar nichts.
Ja.
Wir streiken. Wir reißen alles aus unserer Wohnung raus.
Ja.
Und das ist dann cool. Weil wir brauchen das gar nicht. Ja, und es gibt so eine Verschränkung zwischen Luxus und und Verzicht. Denken Sie nur an Yoga-Retreats.
Ja.
Denken Sie nur an Sabbaticals.
Oder an Exerzitien.
Ja. Schön.
Denken Sie schon dran?
Ja, ich hab grad dran gedacht. Hat mir ganz gut gefallen.
Ich auch.
Aber checken Sie, also verstehen Sie, um das mal auf Fachchinesisch zu sagen, verstehen Sie diese Verschränkung? Das nämlich ist ein Flex, wie man heute sagen, flexen, darüber müssen wir auch noch reden. Flexen ist ja das Wort für Luxus.
Ja.
Nicht wahr? Ich gebe an mit dem, was ich habe.
Mit dem Seitenschneider angeben. Mit der Flex.
Und, genau. Und, überhaupt, stimmt. Und ich zeige quasi, was ich habe. Das ist ein Flex. Aber ein Flex, gerade wenn Sie...
Flex, das ist vom Bodybuilding, oder?
Ja. Wenn Sie die Muskeln anspannen, dann zeigen Sie Ihre Muskeln.
Dann zeigen Sie, was Sie schon alles trainiert haben.
Und ein Weird Flex?
Ja.
Was ist das, Herr Eisenbart? Das können Sie doch bestimmt erklären.
Ja, das ist, wenn man zum Beispiel mit einem Muskel angibt, den man noch gar nicht, den anderen noch gar nicht haben. Zum Beispiel. Das ist ein Weird Flex.
Aber ist spannend, oder? Das ist in unserer heutigen Zeit...
Anspannend ist der Flex.
Aber dass es in unserer heutigen Zeit offenbar nicht mehr reicht, materiell oberflächlichen Luxus zu zeigen, sondern man zeigt, möchte eigentlich immateriellen... Es gibt nämlich unterschiedliche Arten von Luxus, darum müssen wir auch noch kurz drüber reden. Es gibt ja nicht nur den materiellen Luxus, sondern es gibt auch den immateriellen Luxus. Zum Beispiel Zeit zu haben. Zeit ist ja auch ein Luxusgut.
Ja. Ja.
Wenn Sie viel Zeit haben, dann haben Sie relativ viel Geld, weil Zeit ist Geld, nicht wahr? Das können Sie austauschen, das können Sie eintauschen. Bei Monopoly, wenn Sie dann... Können Sie eintauschen. Aber es gibt noch eine dritte Kategorie und die fand ich sehr spannend.
Ja.
Haben Sie schon mal von dem Begriff öffentlicher Luxus gehört?
Nein.
Herr Eisenbart, öffentlicher Luxus, und das ist ein Oxymoron eigentlich. Mhm. Weil wir hatten ja vorhin ganz lange darüber gesprochen, dass wenn alle die goldene Ketten haben, dann ist es kein Luxus mehr.
Mhm.
Oder? Da waren wir uns ja einig.
Ja.
Das heißt, öffentlicher Luxus, also Luxus, der allen zugänglich ist.
Ist wie wenn alle Bus fahren können.
Ist kein Luxus. Busfahren ist nun wirklich kein Luxus. Und es gibt aber diese Vorstellung von öffentlichem Luxus, dass zum Beispiel, wenn sich eine Gesellschaft besonders gute Schwimmbäder leisten kann, wenn sich eine Gesellschaft besonders aufwendig verzierte Bahnhofshallen leisten kann oder öffentliche Plätze, schöne, lebenswerte, qualitativ hochwertige Orte, an denen alle zu denen alle Zugang haben. Das ist dann öffentlicher Luxus. Damit kann man nämlich auch flexen. Wenn man sagt zum Beispiel, hier kommt Besuch aus, sagen wir mal Innsbruck, nur als Beispiel, weil mir das gerade so einfällt.
Ja.
Schauen Sie mal, wir in Nürnberg, wir haben aber sowas von einem schönen Tunnel, wo man durchheizen kann.
Ja, Marientunnel.
Ja.
Das ist unglaublich, wie da einem die Ohren brennen, wenn da einer an einem vorbeifährt.
Sozusagen der Nürnberger Brenner.
Ja. Das ist dann quasi das, was der Boris Palmer zu seinem USP gemacht hat, ne?
Ja,
wo der immer dann,
Palmen.
Der macht dann immer so ein Post, wo er sagt, ja, wir in Tübingen, wir haben ja zum Beispiel jetzt das beste Trinkwasser. Das haben wir alle selbst gemacht. Und dann sagt er im zweiten Nebensatz, sagt er noch Ausländer raus. Das ist aber leider, gehört dazu. Also ich beobachte das auch, dass die quasi, dass die Nazis dann, also zum Beispiel die Autokraten, ne, die machen ja dann auch immer so, die sagen, wir haben das Beste, you can ask anything, anybody.
Best country in the whole world.
We have the best subways. We have the best egg prices. You can ask everybody. Und das ist dann, sagen wir, die Autokraten, die arbeiten auch gerne damit.
Auf jeden Fall. Und das ist eben.
Und das
ich
ist,
möchte, ich möchte.
Die sagen dann, warum ist es so? Weil wir die Bösen rausnehmen aus der Gesellschaft.
Ich möchte damit nicht sagen, dass das öffentliche Luxus kann. Das ist ein Ding, was es gibt.
Ja.
Das kann aber.
Sie also wollen es nicht werten.
Ich will es nicht werten, weil, wie Sie sagen, Autokraten würden zum Beispiel goldene Statuen bauen von sich, wie sie in die Höhe die Hand recken, als Beispiel.
Und aber sagen, zum Beispiel, das ist luxuriös. Zum Beispiel der Bürgermeister von Nürnberg, der könnte ja von jedem Bürger und jeder Bürgerin eine goldene Statue bauen. Dann wäre es wirklich öffentlicher Luxus.
Ja.
Dann könnte jeder sagen, wenn er Besuch aus Innsbruck bekommt, hier bitteschön,
Das bin ich in Gold.
In zwei Kilometer hoch.
Aber ganz klein.
Ach so, ganz klein. 2 Zentimeter
hoch. 2 Kilometer hoch, aber ganz klein. Quasi als Maß. Der Maßstab ist sehr groß, also auf dem Plan, aber dann am Schluss ist es sehr klein.
Wie viel haben wir noch? 36, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Wir hören jetzt erstmal einen Text. Triple Feature von Kienitz.
Kienitz.
Welches hören wir zuerst?
Ah, ist egal. Die kann man, die sind alle gut.
Dann beginnen wir mit Zimmer in New York. Bitteschön.
Er liest. Sie klimpert lautlos Farben, sieht die leisen Töne auf der Tastatur. Es fühlt sich fast gelangweilt an. Und nur ihr Herz schwingt nah am Flügel, denn es fliegt, soweit das Auge reichen kann. Er liest. Gebannt im Sonntagsblatt, schaut auf die Uhr und sagt beiläufig, sicher, yes, and sure, wenn er die Grafiken der Börse sieht. Sie träumt sich. Er soll mich hier und jetzt auf diesem Stuhl oder dem Tisch zerfetzt, entweder schnell das Kleid, das Zeitungsblatt, ich bin es leid, ich habe ihn so satt, wenn er nicht gleich auf meine Tasten spielt, zumindest aufblickt und mein Kleid ansieht. Totale Schaden, wo die Blechlawinen sich durch den Himmel stoßen, fällt der Lack rückwärts zurück auf die Straße, vom ganzen Glanz recht mitgenommen. Und suchst du mich in jenen Geistern wieder, wirst du nichts finden, außer Staub und Ton. In meinem eigentlichen Fürbefinden zu sagen, was ich denke, ist nicht neu. Den Zeitgeist heute klar zu definieren, der dich von einem Trend zum anderen schickt, damit wir modegleich uns modisch fühlen und angekommen sind im Hier und Jetzt. Das ist im Grund der Herren eigener Geist, sich Bild für Bild den Himmel schön zu reden, um ewig Avantgarde, en vogue zu sein, scheint Sucht nach mehr der wahre Kernproblem. Und jeder Blätterfall im Winterregen, die Überhitzung, die zum Himmel steigt.
Ja. Frau Meisendrath, ich habe eine Frage an Sie.
Ja.
Eine Frage, die mich persönlich schwer bewegt.
Ja.
In diesen Tagen.
Sagen Sie nichts, mein Cousin hat mich gefragt.
Ja.
An Weihnachten.
Ja.
Warum heißt es eigentlich Darmflora und nicht Darmfauna?
Ja.
Sag, antworten Sie mal drauf.
Ja, weil es keine Eukaryonten sind, wahrscheinlich.
Nee. Falsch. Herr Eisenbart.
Weil es Prokaryonten sind?
Ja, es sind ja alles Tiere da drin. Bakterien sind Tiere, Herr Eisenbart, egal, ob sie sich dagegen sträuben oder nicht.
Ja.
Ja.
Und warum?
Ich habe nachgeguckt.
Ja.
Weil früher man angenommen hat,
ja,
dass Bakterien ins Pflanzenreich gehören.
Ach so. Ja, damit wäre meine Frage auch beantwortet.
Mhm. Ja, schön.
Gut, dann hören wir einen Text von Jenny Schon. Habe ich es ja richtig ausgesprochen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Schade.
Ich kenne die Dame nicht.
Dame sagt man nicht mehr, Frau Meisendrath.
Sagt man nicht mehr, stimmt. Weil wenn es ein Hafenarbeiter ist, kann es keine Dame sein.
Ja, das stimmt. Sagt man nicht mehr. Hier kommt Jenny Schon mit Manchmal habe ich Angst. Bitteschön.
Schütze mein Gesicht vor den Gedanken der anderen, die mit Zeitgeist spucken, kleben dir Zeitenwände ans Hemd, das ein Totenhemd wird. Ungefragt nehmen sie deine Zeit und stecken sie in die Waschmaschine der Meinungsmache, herauskommt Mainstream. Sie sagen, du bist einverstanden. und schon schreiben Historiker Bücher.
Ich habe noch eine Frage an Sie, eine andere.
Ganz andere?
Ja.
Ja. Ja.
Darf ich?
Ja, Sie dürfen.
Ach so. Ja, wie sieht das aus mit Goethe? War Goethe ein Luxus?
Ich versuche gerade auf Ihre Frage schon proaktiv einzugehen.
Ja.
Wie ist es denn? Welche Straße ist denn die teuerste Straße auf der Welt?
Schlossstraße. Ist die teuerste. Da muss man vorher erstmal den Westbahnhof, Ostbahnhof, Nordbahnhof, was wir alle gekauft haben, und dann ganz am Schluss teuerste Straße, Schlossstraße, wenn man da einer steht, muss er $450 an einen abdrücken.
Wie viel ist denn die Goethestraße wert?
Goethestraße ist nur 20 Euro wert. Also wenn man die Goethestraße besitzt, wenn man da ein Haus hinbaut und jemand zu Besuch kommt, muss man 20 Euro einnehmen.
Also was sagt uns das jetzt über Goethe?
Dass er kein Luxus war.
Sehen Sie, Herr Eisenbart, kennen Sie Sokrates?
Ja.
So hat er das gemacht. Früher auch bei Athen. In Minneapolis.
Ja.
Hat er sich an die Agora gestellt?
Agora.
Da haben die Leute blöde Fragen gestellt, wie zum Beispiel, war Goethe ein Luxus?
Ja.
Da hat er erstmal Rückfragen gestellt, hat gesagt,
ach so.
Wie viel ist denn die Goethestraße überhaupt wert?
Ja, was kann
denn?
Wie viel ist die denn wert?
Sag mal, wie viel wert ist?
Goethe-Haus in Frankfurt, wie viel ist es denn wert? Im Gegensatz zur Deutschen Bank.
Und das war die Geburtsstunde der Philosophie, Herr Eisenbart. Dass die Leute nämlich mal selbst sich nachdenken können.
Ja.
Über die Sachen.
Ich freu mich.
Und dann hat Sokrates gesagt, ich bin eine Hebamme.
Wirklich?
Ja, ich helfe dem Gedanken nur.
Ah, ich weiß, Hebammen, ja, stimmt. Dass man quasi das Brain teased,
ja,
bis damit es halt selber das ausspuckt,
genau,
was die Wahrheit ist.
Und das habe ich gerade mit Ihnen gemacht, Herr Eisenbart. Erfolgreich!
Vielen Dank.
So, was wollten Sie noch sagen?
Ich wollte noch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man Luxus jetzt als das versteht, was man haben kann.
Ja.
Aber dann ist es ja, dann klingt es so, als müsste man das haben auch. Wenn man reich ist und
oder so.
Und wenn man zeigen will, was man hat,
ja,
was man für Macht hat.
Ja, ja.
Aber wie ist es jetzt mit der Traumnovelle zum Beispiel?
Ja. Was soll das sein?
Ja, das also quasi jemand, der.
Schnitzler.
Der sehr erfolgreich ist, der alles schon erlebt hat,
ja.
Der alles schon mal weggebumst hat.
Ja.
Und der dann plötzlich merkt, er will ja noch exklusiver werden.
Ja.
Oder sagen wir ein Geschäftsmann aus New York,
ja.
Der merkt, dass sein alter Buddy, dass der so einen exklusiven Club auf einer Insel hat.
Ja. Mhm. Oh, jetzt und dann, machen sie aber ganz große Kreise
zum auf. Beispiel sowas.
Mhm. Und dann ist das Passwort Dänemark.
Das Passwort ist Fidelio,
dachte aber ich. Auch erst Dänemark und dann erst Fidelio.
Ja.
Aber interessant, ja.
Da ist ja Luxus dann, da machen wir nochmal eine andere Seite auf.
Ja, aber dann geht es irgendwann geht's über das hinaus, was man mit Geld kaufen kann. Dann geht es nur noch darum, mit was, mit welchen Leuten muss ich Kontakt haben.
Ja, da können Sie nicht einfach zum Wolwert reingehen.
Ja.
Es gibt auch andere, es gibt auch Teddy.
Ja.
Und sagen, ich hätte jetzt gern das beste, den besten Rentierpullover. Dann bekommen Sie den, Sie können den bezahlen, aber irgendwann merken Sie, ich habe ja schon von letzten Jahr, oder ich brauche keinen Rentierpullover, aber was die anderen haben, das ist ja auch, das könnte ich ja auch haben. Ist das was gar nicht anders
und
geht?
Und dann entsteht ja, und dann wird es ja spannend, weil da haben wir uns, glaube ich, irgendwann schon mal unterhalten drüber.
Ja.
Dann entstehen ja Verhaltensweisen als Luxus.
Ja.
Dann ist zum Beispiel, ich war auf dem Mount Everest ein Luxus.
Ja.
Als Beispiel.
Ich habe ein eigenes Flugzeug und fliege zu meinem Football-
und
Boyfriend. Fliege ich hin und dann wieder im Probenraum und dann wieder zum Football-Boyfriend. Und das mache ich alles mit dem Privatflieger zum Beispiel. Wo andere mit den Ohren
schlackern. Aber es entstehen ja irgendwann, wenn sie alles haben und sich alles leisten können und selbst die Uhr, die iced out Glashütte als Beispiel.
Oder die Schuhe.
Wenn das nicht mehr ihnen reicht, weil es ihnen nichts mehr gibt,
ja.
dann fangen sie irgendwann an, sich in Gefahr zu begeben. Das machen ja zum Beispiel die Leute, und jetzt kommen wir zum Ende des Lebens,
ja,
die sich dann einfrieren lassen.
Ja.
Herr Eisenbart, Kryonik
die als sind, Beispiel. Die sind Suppe geworden. Ne?
Also sich quasi als reicher Mensch zu denken, und da sind wir ja bei Silicon Valley und bei den ganzen Billiardären angekommen, was die letzte Bastion des Luxus wäre quasi, sich zu konservieren.
Ja, ewiges
da ist Ziel. Ja auch schon im alten Ägypten, nicht wahr? Also wenn sie Gottstatus erlangt haben erstmal, sprich, sie waren Pharao, dann haben sie sich natürlich einbalsamieren lassen.
Ja.
Dann haben sie natürlich geschaut, dass sie ihre menschliche Hülle über den Tod hinaus konservieren lassen, um diesen göttlichen, exklusiven, luxuriösen Status zu erhalten.
Um sich irgendwann von Elon Musk wieder ausgraben zu lassen.
Ja, da schauen sie aber dann.
Oder wieder beleben zu lassen.
Genau. Und also da sind wir dann bei den Grenzen des Luxus auch angekommen. Geschafft hat es noch niemand, sich einfrieren zu lassen und dann wieder auftauen zu lassen.
Ja, die sind Suppe geworden, haben sie mitbekommen.
Das hab ich Ihnen ja auch immer erzählt.
Das ist die rote Flüssigkeit im dunklen Sarkophagus.
Ja.
Sind die alle geworden.
Ja.
Da war es wohl nichts
mit dem DAX-Vorstand. Da ist dann irgendwo die Grenze des Luxus erreicht einfach.
Warum eigentlich?
Weil es nicht weitergeht. Aus irgendeinem Grund hat es die Menschheit noch nicht geschafft, den Tod zu überwinden.
Gibt auch den einen, der sich dauernd von seinem Sohn die Stammzellen spritzen lässt.
Ja, stimmt.
Der schon jünger ausschaut als sein Sohn, und irgendwann muss der Sohn wieder vom Vater die Stammzellen bekommen. Es geht immer so weiter, und dann ist zwar nicht einer, der unsterblich ist, aber es sind zu zweit. Können sich Rechnung teilen.
Aber es ist doch faszinierend, oder? Auch gerade diese Idee von, ich lade mein Bewusstsein irgendwann in die
Cloud.
Matrix, in die Cloud hoch. Ich schaffe es quasi, wir sollten eigentlich, da haben wir ja schon beim Longterminismus vor kurzem drüber geredet, man sollte eigentlich Geld und Zeit daran investieren, dass wir uns irgendwann hochladen können, weil wir so wahnsinnige Angst haben davor, dass unsere sterbliche Hülle einfach sterblich ist und dass es unser Geist nicht geben kann ohne Körper.
Ja.
Da aus dieser Angst getrieben, sollten wir uns eigentlich da alles daran setzen, unser Geld und statt irgendwie Luxusartikel und so weiter, da kommt ja der Minimalismus auch her, wir sollten uns eigentlich auf die immateriellen Dinge konzentrieren, aber da ist eine Grenze. Kein Geld der Welt kann ihnen momentan Unsterblichkeit kaufen.
Ja.
Und daran, ich glaube, daran beißen sich die Milliardäre unserer Zeit, beißen sich da so ein bisschen. Die können das nicht verstehen, dass es Dinge gibt, die sie einfach nicht per se nicht kaufen können.
Ja.
Ich habe meinen Neffen, Nichten erklärt, was Quantenphysik ist.
Ja. Also sie haben uns bestimmt an Weihnachten, war sicher ein
als schönes Ablenkung vor diesem Gespräch, habe ich ihnen gesagt, die haben mich nämlich gefragt, warum kann ich, die haben gesagt, ich kann fliegen, ich kann fliegen, und dann sind sie hochgesprungen und gesagt, ich bin kurz geflogen.
Ja,
können Sie sich nicht vorstellen, oder dass das Kinder sagen.
Ja.
Habe ich gesagt, ja, das ist ja klug eigentlich.
Ja.
Und dann haben die irgendwann gesagt, ja, eigentlich kann ich ja auch fliegen, wenn ich im Wasser schwimme, weil Wasser hat ja auch Sauerstoff drin.
Ja.
Also fliege ich ja eigentlich.
Ja.
Wie gesagt, stimmt, kluge Kinder seid ihr.
Ja.
Da hat euch euer Papa aber gut erzogen und eure Mutter.
Ja, ich kann auch in Galert schwimmen, fliegen.
Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist ja wild, weil eigentlich müssten wir ineinander klatschen, weil die Atomkerne, also die Moleküle sind ja, da ist ja so viel Platz zwischen den Molekülen. Denn wir müssten ja eigentlich, müssten wir im Mittelpunkt der Welt irgendwo landen, weil wir durch alles durchfallen.
Ja.
Da haben sie aber geguckt. Dann habe ich gesagt, ja, zum Glück gibt es die Quantenmechanik.
Ja.
Und dann haben sie verstanden, haben gesagt, ja, jetzt habe ich verstanden, warum ich fliegen kann.
Danke, Tante Magdalena.
Ja.
Jetzt wissen wir auch, warum war du unsere Gespräch. Lieblingstante
bist. Hat mir mehr Spaß gemacht als alle anderen Gespräche davor.
Das kann ich Ihnen sofort glauben. Wir hören noch einen letzten Text von David Helgin.
Ja, wir haben eine schöne Punktlandung gemacht. Wir haben so viel Schönes geredet.
Ja.
Wir haben zwar nicht so viel über Literatur geredet, aber das macht nichts.
Macht nichts.
Wir haben über die Temo-Werbung geredet, die auch ein Drama in sich ist.
Ja, lesen Sie einfach mal wieder Meister und Margarita. Da geht es auch viel um Luxus und was Luxus mit Menschen macht. Oder Luxus denken. Hier kommt noch ein Text von David Helgin und dann hören wir uns nochmal. Tschüss!
Sie reden von Luxus. Ein Rentner sucht im Mülleimer nach Flaschenpfand. Sie reden von Wohlstand. Vor der Tafel frieren Menschen in Warteschlangen. Sie reden von Luxus. Die Preise und Mieten steigen. Die Gewinne werden maximiert. Der Luxus triumphiert.
Das heißt, Sie wollen eine schnelle Literaturgeschichte.
Ich hab gesagt, ich war ein bisschen traurig, nachdem ich jetzt so lange geredet habe, dass wir eigentlich gar nicht über Literatur gesprochen haben. Und bei Luxus ist mir gerade eingefallen, ich habe vor kurzem noch mal mir ein altes Buch vorgenommen aus der Romantik, mein Lieblingsjahrhundert mit 19. Jahrhundert.
Ja.
Tieck, kennen Sie?
Ja.
Der goldene Eckbert, das
eiserne Herz.
Kennen Sie Goldene Eckbert? Haben Sie den schon mal gelesen?
Nein.
Faszinierend. Es ist ein Kunstmärchen.
Ja.
Geht eigentlich gar nicht um den goldenen Eckbert erstmal. Es geht um seine Frau. Der kommt mit Sack und Pack an bei seinem Kumpel, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, auch ein Ritter, also Goldene Eckbert ist ein Ritter und hat eine Frau. Und der andere Ritter hat auch eine Frau.
Ja.
Und nimmt die an und dann sagt sie, erschrecken Sie nicht, die Frau sagt es von Goldene Eckbert, erschrecken Sie nicht, lieber werter Herr, ich habe den Namen vergessen, Ritter. Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte, wie ich aufgewachsen bin.
Ja.
Und es ist kein Märchen, sagt sie noch explizit.
Ja.
Und dann sagt sie, als ihr Kind war, ist sie von der Familie geflohen, weil sie sehr traumatisiert war von der Elternschaft. Und dann muss man auch sagen, da hat die Literatur des 19. Jahrhunderts und gerade der Romantik faustdick hinter den Uhren Traumata zu erforschen, wo sich Herr Goethe noch damit aufhält, was das wahre gute Schöne ist, haben sich die RomantikerInnen aber schon sowas damit beschäftigt, wo eigentlich Probleme der Gesellschaft herkommen.
Ja.
Und jedenfalls sagt sie, sie hat einen Vogel, also nicht sie, sondern sie ist in den Wald gegangen, als sie von ihrer Familie geflohen ist, und da war eine alte Frau und die hat einen Vogel, der konnte reden. Und er hat jeden Tag ein Ei gelegt, und jetzt passen Sie auf, Luxus, jeden Tag ein Ei gelegt, in dem waren Gold und Diamanten drin.
Ehrlich?
Ja. Und dann hat sie aber den Vogel genommen, irgendwann, weil ihr langweilig wurde, und ist in die große Stadt gegangen, aus der Waldeinsamkeit heraus. Und der Vogel hat beim Rausgehen aus dem Wald gesagt, Waldeinsamkeit, wie sehr du mich freust. Jetzt bin ich ganz traurig, hat der Vogel gesagt. Und irgendwann, als sie in der Stadt war und schon in Saus und Braus gelebt hat, in Luxus, hat der Vogel irgendwann gesungen, Waldeinsamkeit, ich wünsche mich so zurück. Also der wollte zurück, ne?
Ja, schaffen Sie das in 10 Sekunden.
Ich schaffe ihn in 10 Sekunden. Ja. Das hat sie so genervt, dass sie einen Knüppel genommen hat und den Vogel einfach über den Kopf gezogen hat.
Hier kommt Daphne Elfenbein. Viel Spaß damit. Und viel Spaß auch mit der Strafzeit. Vielen Dank für den Literaturunfall.
Tschüss.
Bitteschön, tschüss.
Von der Mall of Shame zur kleckerfreien Fließbirne. Seit Daphne Elfenbein ihr lukratives Dasein als Büroratte hinter sich gelassen hat, wo sie nach Herzenslust Kolleginnen gebissen und Kabel durchgenagt hat, bis sie befördert wurde, hat sie ein neues Hobby. Shopping! Berlin, die Schmuddelmetropole ihrer Träume, hat ja einen Mangel an Shoppingcentern. Das liegt daran, dass die Bauherren so gesetzestreu sind und niemals rumänische Arbeiter für 6 Euro die Stunde beschäftigen. Drum muss Daphne Elfenbein sehr weit fahren, um in das Shoppingcenter ihrer Träume zu gelangen, wo sie sich einen ganzen Tag lang austobt und immer wieder gern die weißen Handschuhe auszieht, um aus dem silbernen Beutelchen, das niemals leer wird, hübsche Scheinchen über den Ladentisch zu schieben und mit entzückendem Lächeln zuzusehen, wie sie auf Echtheit geprüft werden, um dann Produkte über Produkte einzusacken in diese schicken Einkaufstüten mit den schicken Logos und den Tragekordeln, an denen jede kleine dumme Hausfrau ablesen kann, in was für Luxusläden Frau Elfenbein ein- und ausgeht. Dass die Sächelchen später gern bei der Second-Hand-Adresse landen, sollte hier eigentlich nicht erwähnt werden, aber nun der Vollständigkeit halber. Irgendwo müssen sie ja hin, die Millionen. Schließlich ist bald Berlinale. Und da braucht Frau was zum Anziehen. Schon bei der feministischen Modenschau von Karl Lagerfeld ist das außerordentliche Modeltalent von Daphne Elfenbein, Reportern von Vogue und Gala, aufgefallen. Ein Model ist heutzutage kein feminines Dummchen mehr, das gerade mal zum Poppen taugt. Ein Model hat Betriebswirtschaft studiert, schaut klug und selbstsicher durch Brillengläser in die Kamera mit ihrer gerichteten Aristokratennase und lässt sich von keinem was erzählen. Der Mund kommt von Botox, Frisur L'Oreal, Wimpern Chanel. Und der rote Teppich kommt auch gleich angerollt. Aber heute wird nicht flaniert auf der Mall of Fame, sondern demonstriert gegen die Mall of Shame. Jawohl, für mehr Rechte und weniger Gewalt, für mehr Geld und weniger Arbeit, für große Lohntüten, die pünktlich ausgezahlt werden, auch an rumänische Arbeiter. Oder haben die Rumänen etwa mit leeren Händen wieder heimgeschickt, als die Mall fertig gebaut war? Oh je! 1 Million Friedenstauben für die Frauen dieser Welt, die zu viel gehauen werden, zu wenig verdienen. 1 Million Friedenstauben, damit die rumänischen Bauarbeiter in beheizten Bauwagen schlafen dürfen. Frauen in der Politik kriegen allesamt die Quote und kommen jetzt aus Hollywood in den Bundestag. Das macht Feminismus richtig sexy und auch für Männer angstfrei und potenzfreundlich. Was ganz anderes. Damit Daphne Elfenbein sich beim Berlinale Presseball ihr neues Versace-Kleid nicht ruiniert, hat sie sich einen Apfelschneider bei Rossmann Ideenwelt gekauft. Eine halbe Stunde hat sie vor der strahlenden Auslage von Kurzzeitartikeln gestanden. Lockenstab, Toastbrotbox, Knäckebrotbox, Einweg-Klickbox, das Trainingsarmband, die Kaffeepad-Dose. Puh! Liebe Zuhörerinnen, wusstet ihr, dass Daphne Elfenbein eine Vorliebe für reife Birnen hat? Der 5. Gang beim Presseball-Dinner ist Daphne Elfenbeins glamouröser Höhepunkt. Da bringt ihr das griechische Personal traditionsgemäß eine riesengroße Williamsbirne, goldgelb, nebst einem Schälchen Frischkäse, 3 Feigen und einem Messerchen und stellt es mit weißen Handschuhen auf die Tafel. Und da Daphne Elfenbein mit solch gewalttätigem Werkzeug nicht umgehen kann und auch aus dem Alter raus ist, wo man sich ein Lätzchen umbindet, um nicht zu kleckern, hat sie sich für die Rossmann-Apfelschneider-Lösung entschieden. Diesen weiß-grünen Küchenhelfer ohne Migrationshintergrund wird sie um Mitternacht diskret aus dem Gucci-Täschchen ziehen und damit ihre Fließbirne rituell in 6 gleich große Schnitze zerteilen, sodass der Saft üppig über den Tellerrand schwappt. Und während um sie herum die Größen aus Presse, Film und Fernsehen Name-Dropping betreiben, betreibt Frau Elfenbein genüsslich Birnendripping. Naja, sie sabbert noch ein bisschen bei der Obstattacke und ihre feministischen Fingernägel kriegen Säureflecken. Aber was soll's, auch der liebe Gott hat nur geübt. Dem griechischen Kellner, der ihr eine 2. Serviette bringt, lässt sie später dann diskret 20 Cent in die Servierschürze gleiten.